Es war ein Riesenglück, dass Freddy Kodalinski und Peter Löffelmann die Rallye Paris-Dakar in einem Iltis gewonnen haben. Und ich habe dieses Thema dann ausgenutzt, um bei mehreren Sitzungen der BPICA mir gesagt, man kann doch ein solches Konzept nicht verbieten. Also ich mit meinem Iltis und Audi 80, ich wurde so ziemlich belächelt. Und die größte Ironie hat meistens der Cesare Fiorio gehabt. Und ihr mit eurem kleinen Ding, der war ja für Lancia Motorsport zuständig, der fuhr in die Weltmeisterschaft, zusammen mit Peter Ashcroft, das war der Ford Motorsportleiter. Der hatte auch die Idee zum Vierradantrieb und hatte einen Ford Capri bei der Firma FF Developments Ferguson aufbauen lassen mit Allradantrieb. Und der Testfahrer war Jerry Birrell, der hat das Auto Probe gefahren und war tief enttäuscht. Das hat gesagt, das Auto schiebt nur über eine Vorderachse. Das Fahrverhalten ist nicht vorhersehbar. Es ist viel zu träge im Handling. Und der Witz war, mitten in seinen Testfahrten sagte er, plötzlich ging das Auto wie die Feuerwehr. Ich sagte, das ist genau das, was wir brauchen. Da waren die Antriebswellen zur Vorderachse abgerissen.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Für die heutige Folge habe ich Professor Jürgen Stockmar in Wien getroffen und das war der Mann bei Audi, der in seiner Doppelfunktion einerseits als Fahrwerksentwicklungschef und andererseits als Sportchef früh die Vorteile des Allradantriebs erkannt hatte und nun von Ferdinand Piëch die Aufgabe übertragen bekam, den Quattro in der Rallye, wie auch später den V8 in der DTM, auf Sieg zu trimmen. Weitere Stationen seines abwechslungsreichen Managerlebens waren Steyr Daimler Puch in Graz und auch in Rüsselsheim hat er einst versucht, entgegen der Sparwut von GM Opel auf Qualität zu trimmen. Ob und wie ihm das alles gelungen ist, das verrät er in dieser Folge. Viel Spaß also nun mit meinem Gast, Professor Jürgen Stockmar.
Wie entstand das Interesse am Auto? Ich glaube, Ihre Eltern, die haben was ganz anderes gemacht, oder?
Ja, meine Eltern waren eigentlich nicht autoaffin.
Okay.
Mein Vater war Kaufmann, meine Mutter auch. Und sie hätten es gern gesehen, wie ich Arzt geworden wäre. Natürlich, welche Eltern sehen das nicht gerne? Und, das ist ein wichtiges Thema, ich hatte sogar in Hamburg an der Medizinischen Universität die Zulassung, um die sich viele Leute bemüht haben damals. Und ich habe mich auf dem letzten Drücker entschieden, ich werde Ingenieur. Und heute aus dem Rückblick muss ich sagen, Gott sei Dank, das war nicht nur mein Beruf, das war meine Berufung. Bin in Hannover gegangen, an die damals noch Technische Hochschule, heißt das ja, Universität heute, und habe studiert und habe teilweise mein Studium dadurch finanziert, dass ich geschrieben habe, und zwar technische Artikel, einmal für die Automobilindustrie in Alfeld und dann für Rallye und Racing. Und über Rallye und Racing bin ich natürlich immer intensiver in den Motorsport hineingekommen, habe dort meine Berührungspunkte gehabt, bin dann auch zu den Rennen gefahren, habe mit den Leuten gesprochen, habe Interviews gemacht. Ich war also ein Teil schon damals des auf kleinerem Niveau befindlichen Motorsports. Und das hat die Firma Solex offensichtlich gemerkt, haben Artikel von mir gelesen, die damals eine Sportabteilung aufbauen wollten. Die Firma Solex hatte immer das Problem, dass sie vom Image her weit hinter Bosch und wenn es um Vergaser ging, hinter Weber stand. Mhm. Also hat man mich geholt, ich sollte eine Sportabteilung aufbauen, das war ein gutes Budget. Wir haben dort ein schönes Gebäude hingestellt, wir haben Motorprüfstände bekommen, Rollenprüfstände, ich habe genug Mitarbeiter bekommen, wir haben eigene Motorsportvergaser konstruiert. Und ich muss aus heutiger Sicht sagen, die Weber-Vergaser als unsere große Konkurrent waren mindestens genauso gut. Die waren auskonstruiert und vor allen Dingen war es so, die Leute draußen, die Motorsportler, konnten mit diesen Weber-Vergasern umgehen. Wir mussten sehr, sehr viel Service bieten, haben wir auch gemacht. Ich habe dann ein bisschen weitergeschrieben und das hat offensichtlich dem Herrn Gäb, damals Chefredakteur von der Autozeitung in Köln, die ja neu gegründet worden ist, ganz gut gefallen. Er hat mich eines Tages angerufen, ob ich nicht zu ihm in die Redaktion kommen wollte. Dann habe ich gesagt, Herr Gäb, ich bin hier mit meiner Arbeit bei Solex in Neuss noch nicht fertig, aber ich könnte, wenn ich Zeit habe, gerne als freier Journalist für Sie schreiben. Ich habe mir das bei Solex genehmigen lassen. Denen gefiel das gut, dass man auch so ein bisschen außen vor noch ist. Mit dem Bekanntheitsgrad. Und ich habe dann geschrieben und eines Tages sagte er, so, jetzt brauchen wir unbedingt eine Testabteilung, die müssen Sie aufbauen.
Ja, okay. Nach
einer gewissen Überlegenszeit habe ich das gemacht, habe dann bei der Autozeitung eine Testabteilung aufgebaut, gute Leute gehabt, hat gut funktioniert Und das ist ein ganz wichtiger Schritt in meiner, ich sag mal, Karriere. Denn ich habe in dieser Zeit so viel hochrangige Persönlichkeiten kennengelernt, wie man sonst als kleiner Ingenieur überhaupt gar keine Chance hat, die überhaupt anzusprechen. Wir waren beim Fiala, wir waren beim Breinschert, wir waren unten dann beim von Kuhnheim und Co. Chancen über Chancen. Ich habe diese Zeit sehr genossen. Ich habe dort mehr verdient als Ingenieur, gar keine Frage, weil ich dann später ein halber Chefredakteur geworden bin mit dem Jürgen M. Reinke zusammen. Und ich konnte über meine Zeit freier verfügen als in der Industrie. Und ich habe diese freie Verfügbarkeit ausgenutzt, um ein Rennauto zu konstruieren. Denn in einem Anflug von Arroganz, Größenwahn, Selbstüberschätzung habe ich gesagt, ich habe Kraftfahrzeugbau studiert, also muss ich auch ein Auto bauen. Ein Großserienauto war natürlich nicht möglich, also habe ich mich auf einen Rennwagen konzentriert. Und meine Lieblingsautos damals waren kleine 2-Liter-Sportwagen.
Darf ich noch einmal ganz kurz zurück zu Solex? An was für Autos oder für welche Autos haben Sie da die Vergaser gemacht oder appliziert?
Also unsere Lieblingsautos waren BMW. Da haben wir sehr intensiv mit der Firma Köppchen zusammengearbeitet. Die Köppchen haben alle ihre Motoren bei uns gebremst. Und sozusagen aus Dankbarkeit als Ausgleich fuhren wir dann Solex-Vergaser auf den Autos. Dabei habe ich dann auch den wilden Hans-Joachim Stuck kennengelernt, der Köppchen fuhr.
Ja.
Und das 24-Stunden-Rennen gewonnen hat mit Solex-Vergasern, das war für uns ein Riesenerfolg.
Das erste 24-Stunden-Rennen.
Ne? Großen Solex-Aufkleber vorne links am Auto. Das war ein ganz wichtiger Schritt.
Ja. Wie war das mit Stetzel Stuck? Wie haben Sie den empfunden damals?
Ja, er war sehr jung, er war sehr wild. Er hatte unentwegt Ideen, denen ich als seriöser Ingenieur nicht nachgehen konnte, nicht nachgehen wollte. Er hat dann ja auch später, wie Sie sicherlich wissen, so eine eigene Truppe gehabt. Das war dann der Stritzel Stuck, das waren der Dieter Quester, das waren zwei Holländer mit dabei, die unentwegt Unfug gemacht haben. Ja. Leopold von Bayern kam dann noch dazu. Ja. Also diese Gruppe, die war unnachahmlich. Da stand ich immer ein bisschen ratlos außen vor. Das sage ich ganz ehrlich.
Ja.
Das war jetzt nicht so meine Welt, Schabernack zu treiben mit anderen.
Ja.
Denn ich musste dort auch eine Leistung erbringen gegenüber Solex, gegenüber meinem Arbeitgeber.
Aber da haben wir zwei Herzen in Ihre Brust geschlagen. Als Journalist waren die ja ganz, ganz dankbares Futter. Ne?
Ja, ja, natürlich, klar. Aber das waren so Dinge, die man nicht berichtet. Nicht?
Nee, das
war so
stimmt.
Eher ein Thema von Rainer Braun, der dann über viele Jahre, als ich bei der Autozeitung war, mein Kollege war. Er war einer der hervorragenden Sportredakteure. Ich glaube, sein Name ist weltweit bekannt und er hatte ja auch überall Zugriff, zusammen mit dem Kollegen Franz Fedler. Das war eine wirklich gute Zeit. Wie gesagt, ich habe die Zeit genutzt. Ich habe dann meinen Rennwagen konstruiert, den Rennwagen gebaut, habe mir eine kleine Werkstatt angemietet, habe mir zwei Mechaniker angeheuert. Und das Gute war, damals hatte Ford gerade die Motorsportabteilung geschlossen in Köln. Haben wir alles nach England verlegt, so dass ich dort jeweils auf die Spezialisten Zugriff hatte. Und mein guter Studienkollege Thomas Ammerschläger habe ihm gesagt, Jürgen, den musst du nehmen, der kann das und das. So dass ich eine wirklich hervorragende Auswahl hatte aus den Mechanikern, die das Rennauto gebaut haben.
Dieses Rennauto, das ist ja, was war die Idee hinter dem Rennauto? Erstmal, in welcher Klasse sollte der fahren?
Ganz wichtiger Punkt, ich hatte es ursprünglich als zweisitziger Sportwagen, so hießen die damals, in der 1600er-Klasse geplant und wollte selbst fahren.
Okay.
Und kurz bevor ich fertig war mit dem Auto, stellte sich raus, die 1600er-Klasse ist gestrichen worden, es gibt nur noch die 2-Liter-Klasse. Brauchte ich also einen anderen Motor, größeren Motor, stärkeren Motor. Auf die Schnelle konnte ich das Auto nicht mehr umkonstruieren. Ich habe deshalb auch eines der kleinsten 2-Liter-Sportwagen gehabt, die an den Start gekommen sind. Habe dann aus Budgetgründen den 2-Liter Ford Formel-2-Motor verwendet, der damals schon mindestens 20.000 D-Mark billiger war als der BMW-Motor, okay. Leider aber auch 20 PS weniger hatte. Aber wir haben viele Schwierigkeiten gehabt. Es ist klar, wenn man aus Null beginnt, funktioniert nicht viel. Wir haben auch sehr, sehr schöne Erfolge gehabt. Zum Beispiel einer meiner Lieblingsfahrer war der Harald Ertl, der dann leider bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, der sich als guter Freund erwiesen hat, über alle Schwierigkeiten hinweg treu geblieben ist und Einsatz gezeigt hat bis zum Letzten. Und der hat sich dann insbesondere mit dem Werksteam von Chevron, Martin Raymond war damals der Werksfahrer von Chevron, gebiked. Und wir haben bewiesen mit unserem Auto, mit Harald am Steuer sind wir auf Augenhöhe mit dem Chevron-Werksteam. Und das war eine ungeheure Geschichte. Das war richtig erfolgreich. Ja. Wobei der Harald, weil ich gerade gesagt habe, sich eingesetzt hat bis zum Letzten. In Hockenheim kam er einmal an die Box, sprang aus dem Auto raus. Da stand das Benzin 3 mm hoch in der Monocoque-Wanne. Er hat nicht aufgehört zu fahren. Mhm. Er ist das Rennen zu Ende gefahren. Gesagt, es hat gebrannt die ganze Zeit, aber ich musste ins Ziel kommen. Aber das zeigt schon, wie er sich dort reingehängt hat.
Ist das beim Einzelstück geblieben? Oder war
das ist ein Einzelstück geblieben. Wir haben dann noch einen Ausstellungsfake gemacht, aha, der die gleiche Karosserie hatte. Ich hatte dann für mich auch andere Ziele. Es war auch eine Budgetfrage, muss man auch sagen. Ja. Ich hatte Rex als Sponsor. Mhm. Die haben aber nur ein Jahr lang gesponsert. Da gab es insbesondere von dem Herrn Jörn Pugmeister, der war damals Chefredakteur von Sportauto, üble Berichte über den Rex, rausgeschmissenes Geld von der Firma Rex. Er kam viele Jahre später zu mir und sagte, Herr Stockmar, da habe ich mich wohl geirrt, das war falsch. Ich sage, ja, das ist jetzt ein bisschen spät. Ja. Denn mit dem nötigen Budget hätten wir wahrscheinlich weitergemacht. Aber kein Budget und wenig Zeit, andere Ziele. Und dann hat mich ein Headhunter angesprochen, offensichtlich wegen der Erfolge mit unserem Rennauto. Denn ich hatte auch Veröffentlichungen gemacht, etwas seriöserer Art, nicht nur in der Autozeitung, über Fahrwerksabstimmungen, ähnliches mehr. Und Audi suchte damals einen Abteilungsleiter Fahrwerksabstimmung. Und über diesen Headhunter bin ich dann zu Audi gekommen und habe dann Gespräche gehabt mit dem Herrn Biech und meinem zukünftigen Bereichsleiter, dem Chef Herrn Bensinger. Die Gespräche sind offensichtlich gut gelaufen und ich bin dann als Leiter Fahrwerksabstimmung bei Audi eingestellt worden.
Das war 76, oder?
Das war ja, ich, ja. 76.
Ja, okay.
Genau richtig, ja. Danke. Ja.
Mein Geburtsjahr, deswegen habe ich
es gesagt. Ja. Und nachdem ich ja nun von Motorsport einiges bewiesen hatte, zumindest auf dem Papier und auf der Rennstrecke, hat der Pi gesagt, und dann machen Sie auch die Motorsportabteilung. Ah, das okay. War ein bisschen heiklich, denn per Dekret war Volkswagen für Motorsport zuständig, Audi nicht. Mhm. Deshalb gab es ja die Volkswagen Motorsport und kein Audi Motorsport. Wir haben das unter dem Deckmäntelchen von Abt gemacht. Wir haben gesagt, Abt war der Bewerber und alle Autos hatten Abt-Aufkleber. Tatsächlich war es so, dass die Autos bei uns vorbereitet wurden. Das war zunächst mal Audi 80. Wir haben auf der Rundstrecke angefangen. Der Audi 80 fuhr gegen den Scirocco von Volkswagen. Das war nicht gern gesehen. Scirocco hatte Gott sei Dank für Volkswagen einen geringeren Luftwiderstandsbeiwert, so dass die, wenn es um schnelle Kurse ging, gewonnen haben. Aber wir haben sehr viel gelernt. Das war eine wichtige Zeit. Ich habe angefangen mit 2 Hebebühnen und 5 Mechanikern. Habe das große Glück gehabt, dass damals der Meister Joachim Nowak da war, der selbst Rennen fuhr, auch selbst ein guter Rennfahrer war, der natürlich auch gepusht und geschoben hat. Und dann kam der Gedanke, Rundstrecke ist nicht das, was wir wollen. Wir gehen in die Rallye-Szene. Rallye wiederum war nicht das, was ich wollte, weil ich meine, bei Rallyes ist es so, wenn man ausfällt, ist es immer bitterkalt, dunkel und weit weg vom nächsten Standort. Und so war es auch. Wir sind dann Rallyes, wir haben Autos aufgebaut, 2 Audi 80 als Rallye-Fahrzeuge mit den Fahrern zunächst mal Harald Demuth, Freddy Kotelinski. Das ging gar nicht mal so schlecht. Wir haben so bei internationalen Wettbewerben so zwischen dem 7. und 10. Platz erobert, was für den 1600er schon ganz erstaunlich war. Und habe bei der Gelegenheit natürlich auch geguckt, wer fährt wie Auto. Mhm. Und damals schon hat mir der Hanno-Mikola unglaublich gefallen. Der hat mich wirklich beeindruckt, wie der mit dem Escort umgegangen ist. Dachte ich, das wäre mal so ein Fahrer für uns, wenn wir mal groß sind.
Ja.
Und das kam dann auch eines Tages, kam mir der Herr Treser entgegen und der Herr Bensinger. In der Werkstatt, weiß ich noch wie heute, kein guten Morgen gesagt, nichts. Herr Stockmar, wir werden Rallye-Weltmeister. Ui, habe ich gesagt, mit welchem Auto denn? Mit dem Quattro natürlich. Das ist ein Problem. Denn per Motorsportgesetz war Vierradantrieb insgesamt im Motorsport verboten, war nicht erlaubt. Mhm. Haben wir das mit Herrn Piech besprochen, er hat gesagt, Herr Stockmar, Sie machen das. Das war eine schöne Aufgabe. Ich war damals von Audi aus Vertreter im BPICA. Das war Büro Permanent Automobil. Die waren zuständig für alle Motorsportangelegenheiten weltweit. Mhm. Und es war ein Riesenglück, besser kann man es gar nicht haben, dass Freddy Kodalinski und Peter Löffelmann die Rallye Paris-Dakar in einem Iltis gewonnen haben. Und ich habe dieses Thema dann ausgenutzt, um bei mehreren Sitzungen der BPICA mir gesagt, man kann doch ein solches Konzept nicht verbieten. Das hat doch gezeigt, dass es Rallye geeignet ist. Wir können einen neuen Schwung in Rallye, in die Rallye-Szene bringen. Also ich mit meinem Iltis und Audi 80, ich wurde so ziemlich belächelt. Und die größte Ironie hat meistens der Cesare Fiorio gehabt, der ja nicht nur Cesare hieß, sondern auch einer war. Und ihr mit eurem kleinen Ding, der war ja für Lancia Motorsport zuständig, der fuhr in die Weltmeisterschaft, zusammen mit Peter Ashcroft. Das war der Ford Motorsportleiter. Peter Ashcroft war erdgebunden, offen, ehrlich, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe später mit ihm zu tun gehabt, hat mir immer, immer imponiert. Der hatte auch die Idee zum Vierradantrieb und hatte einen Ford Capri bei der Firma FF Developments Ferguson aufbauen lassen mit Allradantrieb. Und der Testfahrer war Jerry Birrell, mit dem ich vorher zu tun hatte, von der Seite Solex aus, den ich bestens kannte. Der hat das Auto Probe gefahren und war tief enttäuscht. Das hat gesagt, das Auto schiebt nur über die Vorderachse, das Fahrverhalten ist nicht vorhersehbar, es ist viel zu träge im Handling. Mhm. Und der Witz war, mitten in seinen Testfahrten sagte er, plötzlich ging das Auto wie die Feuerwehr. Ich sagte, das ist genau das, was wir brauchen. Da waren die Antriebswellen zur Vorderachse abgerissen. Das heißt, er fuhr dann mit dem Hinterradantrieb und das war es, was er wollte. Und aufgrund dieser Erfahrung hat der Peter Ashcroft gesagt, wir wissen, dass das nicht funktioniert. Und ich glaube, das war nach der vierten Sitzung, habe ich die derart genervt, dass die beiden führenden Köpfe, Fiorio und Ashcroft, gesagt bekommt, wir werden das genehmigen und sie haben das positiv vorgetragen bei dem damals allmächtigen, obersten Motorsportgott dieser Welt, Jean-Claude Balestre. Und der Balestre hat erst noch gezögert, hat gesagt, muss ich mich noch ein bisschen schlauer machen. Er hat sich auch schlauer gemacht, Gott sei Dank bei den richtigen Personen. Denn der Piech hat damals gesagt, wir machen eine Zangenbewegung. Und hat eingeladen den Kurt Schild, der war Sportkommissar bei der FIA, mhm, und den Paul Frère. Und hat den beiden den Quattro-Prototyp vorgeführt. Und die beiden waren begeistert, insbesondere der Paul Frère. Mhm. Und die haben gesagt, wenn das so was Gutes ist, dann brauchen wir das im Motorsport. Und die haben dann von der anderen Seite beim Balestre gesagt, jawohl, das ist die Zukunft. Und da hat der Balestre gesagt, machen wir. Der Ashcroft und der Fiori haben beide nicht begriffen, was sie damit angerichtet haben. Ja. Und sie haben es auch nicht erkannt, als wir mit Wittmann die Jena-Rallye gewonnen haben, 81, mit einem Riesenvorsprung. Da hätten eigentlich in der Motorsportwelt, in der Rallye-Welt, alle Glocken läuten müssen, mhm, haben sie aber nicht. Mhm. Wir haben dann das Team aufgebaut, sind umgezogen, wir hatten dann schlagartig 35, dann über 60 Mitarbeiter in der Motorsportabteilung. Das hat dann richtig Spaß gemacht. Zu der Motorsportentwicklung von Quattro zwei Begebenheiten. Wir haben natürlich während der Serienentwicklung des Quattro den nicht in der Öffentlichkeit zeigen wollen und haben eine alte Scheune gemietet von einem Bauern in der Nähe von Ingolstadt, im Weg nach Eichstätt, und haben dort eine kleine Werkstatt eingerichtet, sind mit dem Quattro meistens abends, nachts durch den bayerischen Wald getobt, haben unsere Versuche gemacht und haben angerufen, Tür auf, Wutsch, Auto rein, Tür zu. Und damals wurde die RAF gesucht. Die RAF wurde gesucht. Und da war es so, dass ein Bauer angezeigt hat, dass dort irgendwo auf dem Feld etwas nicht stimmt. Da fährt abends immer ein Auto rein und raus, Türen sind zu, die ganze Nacht wird gearbeitet. Und das war kein gutes Erlebnis, als plötzlich die Türen aufgesprengt wurden. Und da standen die Polizisten mit Maschinenpistolen vor uns. Da zuckt man zunächst mal zusammen. Ja. Man sagt, bitte ganz ruhig bleiben, nicht bewegen. Ich sage, worum geht es? Also, ja, und da haben die uns angebürgt auf Bayerisch. Ich war dieses, wir die Jungs nicht so richtig des Dialektes, nicht richtig mächtig. Ich habe dann nochmal nachgefragt. Also die suchten RAF-Mitglieder. Ich konnte denen zeigen, was wir dort machen, und die waren interessiert. Und wir haben sogar eine ganz kurze Probefahrt gemacht mit denen.
Guck an.
Und dann zogen die wieder ab.
Ja.
Aber wie wir dort gefahren sind, das war zum Teil aus heutiger Sicht, ja, heute würde man sagen, unverantwortlich. Mein Chef und ich, der Binsing und ich, wir sind durch den bayerischen Wald getobt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Würde man heute als Chef schon gar nicht erlauben, dass ein Mitarbeiter so Auto fährt. Ich habe zu Herrn Binsinger einmal gesagt, Herr Binsinger, ich bin sehr froh, dass ich bei Ihnen arbeite. Da bin ich sicher, Sie kommen mir nicht entgegen, wenn ich auf Testfahrt bin.
Heute dürften Sie nicht nur da, Sie dürften aus Gewerkschaftssicht schon gar nicht mehr abends arbeiten. Das ist, glaube ich, das ist auch ein Problem heutzutage.
Herr Hahn, da sprechen Sie ein gutes Thema an. Ich glaube, ich war Dauergast bei unserem Gewerkschaftsvertreter.
Ja, das denke ich.
Denn wenn man Motorsport betreibt, dann kann man nicht auf die 8-Stunden-Regelung achten. Mhm. Und die waren noch alle begeistert und waren mit dabei. Aber dann kam natürlich nachts und abends immer ein Gewerkschaftsmann oder wenn es auch nur der Werkschutz war. Und ich wurde ständig angezeigt bei der Gewerkschaft und musste ständig rechtfertigen, das geht so nicht anders, das muss so sein. Wir haben dazu eine Möglichkeit gefunden, einen Kompromiss, dass die ausgetauscht werden, die Mechaniker über den Abend, über die Nacht. Also das ging dann einigermaßen. Und als wir die Rallye-Entwicklung vom Audi Quattro betrieben haben, noch eine sehr interessante Begebenheit. Wir waren natürlich wieder einmal nachts fertig mit dem Prototyp Zusammenbau. Wir wollten übernächsten Tag zur Testfahrt nach Südfrankreich. Und ich fahre mal das Auto Probe und merkte schon, ich musste unglaublich viel Gas geben, um das Auto überhaupt in Bewegung zu bringen. Handbremse war nicht angezogen. Ich sage, guck mal nach dem Bremsen, nein, die waren alle lose. Das Auto bewegte sich also so hoppelnd so davon. Fiel auch sofort einen Polizisten auf, der mich angehalten hat, sagt, was ist los? Das möchte ich auch wissen. Das Auto fährt nicht richtig. Ein Prototyp Sport Quattro gerade fertig geworden. Gut, ich in die Werkstatt zurückgehoppelt. Ich sage, Männer, da ist irgendetwas Tiefgreifendes falsch. Bitte noch mal gucken. Es waren zwei verschiedene Übersetzungen vorne und hinten eingebaut.
Ja, okay.
Zeigt aber, wie leistungsstark der Motor war.
Ja.
Ja. Denn beim Turbomotor ist es ja relativ einfach, Leistung zu machen. Sie wissen, das Serienauto hatte 200 PS. Wir haben mal angefangen mit 250 PS, haben dann hochgedreht in den Einsätzen bis knapp 300. Das war mit dem Turbomotor alles zu machen. Hat zwar nicht dann so lange gehalten, musste man vorsichtig sein. Wobei wir ja auch Rekordweltmeister geworden sind, dann schon unter Leitung von Herrn Dreser, ich komme gleich noch drauf, Getriebe und im Motorwechsel.
Ja, stimmt, genau. Was waren Ihre Haupthürden eigentlich bei der Quattro-Entwicklung?
Ja, die Haupthürden waren sicherlich die Haltbarkeit. Wir mussten, und zwar insbesondere die thermische Haltbarkeit. Das Auto wurde ganz einfach zu heiß. Das war das wichtige Thema. Die Fahrbarkeit war ein Thema. Wir mussten es so abstimmen. Zuerst, das erste Auto hatte noch kein Mitteldifferential. Die späteren Autos hatten alle Mitteldifferential. Die waren aber alle ungesperrt. Man konnte das 100% sperren, was einige Fahrer sehr gut beherrschten, andere nicht. Und vor allen Dingen dann auch mit dem Turbo musste man das Linksbremsen üben und musste mit dem rechten Fuß dem Turbo auf Drehzahl halten. Mhm. Das war natürlich ein Thema, was wenige Fahrer konnten. Was interessanterweise dann, als endlich Walter Röhrl zu uns gekommen ist, da war ich ja nicht mehr bei Audi, auch erst lernen musste von Hannu Mikula. Mhm. Kommen wir zurück zu den Fahrern.
Ja.
Natürlich war für uns Walter Röhrl ein Genie auf Rädern, und das ist er ja auch, dass wir gerne bei uns bei Audi gehabt hätten. Der Pech hat mich ein bisschen traurig angeguckt, als ich den Vorschlag gemacht hatte, zusammen mit Reinhard Rohde, und hat gesagt, Stockmar, wir wollen nicht bayerischer Meister werden, wir wollen Weltmeister werden. Später hat er diese Meinung revidiert, trotzdem Weltmeister geworden, leider Walter nicht bei uns. Aber sagt er, wen nehmen wir dann? Und dann kam halt Hannu Mikula ins Spiel. Ich sage, ich werde ihn mal ansprechen. Habe ich auch gemacht und hat am Telefon gleich gesagt, Herr Stockmar, wir kannten uns von Rallyes her. Hört sich gut an, dass Sie planen, neue Rallye-Abteilung aufzubauen mit einer neuen Technologie. Ich habe noch nicht gesagt Allradantrieb. Aber Sie müssen wissen, ich habe einen Vertrag mit Ford. Mit seiner leicht lispelnden Stimme hatte er so, I have a contract with Ford. Ich sage, aber vielleicht macht es Sinn, dass Sie trotzdem mal kommen und sich das einfach mal anschauen, was wir machen, und eine Probefahrt. Ja, also nach langem Zögern kam er. Ich habe ihn in München im Flughafen abgeholt. Und wie stellt man sich einen Weltmeister vor im Rallyefahren, der so ankommt und ja, sportlich im Blouson, Herr Mikula Kahn in einem langen, hellen Kamelhaarmantel mit fein geputzten, feinen Schuhchen, ja, mit so einer ganz, ganz eleganten Krokodil. Oh, das ist heutzutage ein Weltmeister.
Ja.
Gut, wir haben uns gut unterhalten, sind dann rausgefahren zu unserer Teststrecke, die wir vorbereitet hatten. Schotter durch den Wald. Und wir hatten einen lindgrünen Audi 80 als Prototyp mit Allradantrieb. Und der Mechaniker hat ihm eine kurze Einführung gegeben und gesagt, bis dort hinten hin und da steht jemand, dann bitte wenden und zurückkommen. Okay, Fahrtstrecke wäre insgesamt vielleicht 10 Minuten gewesen fürs erste Anlenken. Nach 20 Minuten war das Auto immer noch nicht da. Ich sage zu dem Mechaniker, da ist was passiert, bitte ganz vorsichtig auf der Strecke fahren, falls er doch noch entgegenkommt. Schauen, was ihm passiert ist. Ihm war überhaupt nichts passiert. Er ist ja doch ein intelligenter Mensch gewesen, hat vor dem Wendepunkt gewendet und ist 10 Mal hin und her gefahren. Und kam dann wieder mit Vollgas an, stieg aus und ich kann mich noch so gut erinnern, kam so raus aus dem Auto. Kopfkratzend. I think I have to rethink my contract with Ford. Er ist dieses Jahr noch für Ford gefahren.
Ja.
Nächstes Jahr war er dann bei uns. Er war nicht billig. Was damals Fahrer schon verdient haben, war unglaublich. Mhm. War wirklich unglaublich. Was in den Piech zu dem Ausbruch veranlasste. Der verdient ja mehr als ich.
Ja, das ist, glaube ich, da müssen sich Chefs...
Habe ich bezweifelt.
Ich meine, der mehr oder weniger die Firma gehört. Aber kann man sagen, was die so verdient haben im Verhältnis?
Ich glaube, das ist heutzutage, kann man es durchschauen, 1 Million Mark, exakt wow. 1 Million Mark.
Okay, aber das ist ja schon gewaltig.
Das ist
Anfang gewaltig. Der 80er.
1 Million Mark.
Boah, das hätte ich dachte jetzt ein paar hunderttausend. Wow, okay, also vielleicht doch mehr als Bier. Nein.
Vielleicht als Vorstandsgehalt, das mag sein. Ich habe das Wahnsinn, jetzt später Wahnsinn. Auch bekommen, insofern könnte ich das... Ja. bestätigen. Das Grundgehalt war nicht höher.
Ja. Nee, das stimmt. Aber ich glaube, so ein Dieter Zetsche von Mercedes, der muss sich auch erst dran gewöhnen, was der Lewis Hamilton verdient. Ne? Das ist halt doch nochmal eine Menge mehr.
Nein, aber, das ist ein anderes Thema. Darüber müsste man mal gesondert sprechen.
Ja,
das ist ja Hypertroph.
Ja, das ist absolut.
Das ist unglaublich.
Ja. Ja, okay, aber das
so, ist auch so ein jetzt hatten wir einen Fahrer. Ja. Es fehlt ja ein zweiter Fahrer. Da gab es natürlich in Harald Demuth und. Und ich bin dann in Paris gewesen, Herbst zuvor, bei der Siegerehrung der FIA. Und da wurde auch aufgerufen, eine Frau Mouton, der wurde der Damenpreis übergeben. Und da habe ich mir die Frau Mouton angeschaut und gesagt, wenn die richtig Auto fahren könnte, das wäre ein Werbeträger, wie wir keinen zweiten hätten. Ich weiß, das ist ein sexistischer Ansatz, aber...
Ja, es halt. Funktioniert ja die Welt.
Und dann habe ich mit dem Reinhard Rode zusammen unglaublich viel Mühe investiert, mal rauszufinden, wo ist sie gefahren und welche Zeiten hat sie gefahren. Damals gab es kein Internet, da konnte man nicht einfach draufklicken und sagen, Ergebnisse von. Mhm. Wir haben uns die ganzen Ergebnislisten von der FIA schicken lassen. Reinhard Rode war von Volkswagen Motorsport zu uns nach Audi gekommen, nach Ingolstadt, war Teamchef, hat unglaublich viel Erfahrung mitgebracht, sehr, sehr viel gekonnt. Bin sehr dankbar, dass er bei uns war. Und wir haben festgestellt, die fuhr so einen kleinen Simca. Die war richtig gut unterwegs mit dem Auto. Richtig gut. Und da habe ich sie angerufen, habe über die FIA ihre Telefonnummer in Südfrankreich rausgefunden, habe sie angerufen. Mein Französisch war in dieser Form nicht anwendbar. Ihr Englisch war mehr als holprig, weil sie ja nie international gefahren war. Im Prinzip hat sie aber verstanden, worum es ging. Später hat sie behauptet, sie hätte das nie verstanden. Ich habe Fangfragen gestellt, das war ihr vollkommen klar. Ich habe sie eingeladen nach Ingolstadt, dass sie kommt. Wir würden ihr die Flüge bereiten und. Das hat ihr alles gut gefallen und gesagt, ja, das mache ich mal, das gucke ich mir mal an. Und das war dann der Zeitpunkt, die Prototypen waren fertig. Wir hatten die ersten Probefahrten erfolgreich mit dem Rallye Quattro absolviert. Für mich war eigentlich jetzt sozusagen die Ingenieursaufgabe war erfüllt. Und jetzt ging darum, in die Motorsport-Szenerie weltweit einzusteigen. Und habe ja schon gesagt, wie ich Rallyes bewertet habe. Und ich hatte auch für mich andere Ziele, und das ist jetzt gar nicht arrogant gemeint, sondern ich wollte auf der Ingenieurslinie weiterarbeiten. Und der Herr Treser, der war Projektleiter, Audi Quattro, der wollte zu gern Motorsport machen. Mhm. Und da habe ich dem Herrn Denzinger vorgeschlagen, dass der Treser doch die Motorsportabteilung immer nehmen könnte. Und der Treser war sofort bereit. Und das war eine Win-Win-Situation für uns beide, für ihn und für mich. Und bis vor 3 Jahren hat die Frau Mouton immer noch geglaubt, der Herr Treser hätte sie angerufen. Wir waren auf dem Geburtstagsfeier von Walter Treser in Hameln. Und da haben Mouton und ich lange miteinander geredet und haben gesagt, wissen Sie eigentlich, dass ich Sie entdeckt habe? No, that was Walter. Ich sage, na, das war ich. Denn da habe ich das Gespräch ein bisschen skizziert, das wir geführt haben, sagte ich, ja, must have been you. Egal. Ich bin sehr froh, dass wir die Frau Mouton bekommen haben, denn ich bin nach wie vor überzeugt, diese Kombination Audi Quattro und Michel Mouton hat mindestens genauso viel Werbeeffekt gehabt wie die Weltmeisterschaft. Auch wenn Michel ja leider die Weltmeisterschaft verpasst hat. Sie wissen das ja auch, durch 2 Ungeschicklichkeiten besonderer Art.
Und durch ihren verstorbenen Vater. Ne? Also das ist ja auch nochmal so ein Thema. Oder von der Michel Mouton, der Vater ist ja verstorben.
Der Vater ist
genau,
ja, richtig. Richtig. Zu der Zeit ist er gerade gestorben.
Ja. Das ist dann auch nochmal, hat er auch nochmal mit reingespielt. Aber ja, das hat ja auch, glaube ich, Dieter Basche hat es bei mir auch im Interview gesagt.
Dieter Basche war da ein sehr erfolgreicher Cheftechniker. Der war erst bei mir in der Fahrwerksabstimmung, kam hier von BMW. Wir hatten ihn von BMW geholt. Ein unglaublich wissender Kollege, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten. War wirklich gut. Und Das war sehr, sehr schade, denn das wäre natürlich die Krönung gewesen. Ne?
Ja, klar.
Wobei ja der Überschlag als solcher wäre ja zu verschmerzen gewesen, wenn sie nicht ihr Bordbuch verloren hätten.
Ja.
Gut.
Manchmal ist es so, ne? Spielt die Zeit verrückt, ja.
Shit happens.
Ja, genau.
Wie der Engländer dann da schulterzuckend sagt. Ne?
Ja, so kann man es nennen. Sie sind dann, wie viel konnten Sie eigentlich Sie waren ja auch für die Serie. Eigentlich sind Sie als Serienfahrwerksentwickler geholt worden, richtig. Und dann haben Sie Motorsport gemacht.
Ja.
Konnten Sie da für die Serie noch viel zu beitragen? Oder?
Na, wir haben die ganze Abstimmung gemacht für die Serie. Mhm. Denn wie gesagt, die Abteilung Fahrwerksabstimmung war ja nach wie vor meine Abteilung. Mhm. Und ich glaube, die Abstimmung ist nicht schlecht gelaufen. Wobei eben der Quattro-Antrieb, der Allradantrieb, riesige Vor-, aber auch einige Nachteile hat. Fahrdynamisch viele Vorteile. Das hat der Striezel-Stuck in ihrem Podcast so herrlich beschrieben, seinen ersten Einsatz in Zolder. Wunderbar, wo ich zu Hause mitgezittert habe. Und das hat er so schön beschrieben, schöner kann ich es gar nicht ausdrücken.
Okay, ja, danke.
Aber was viele Leute nicht verinnerlicht haben, dass der Allradantrieb beim Beschleunigen natürlich erhebliche Vorteile hat, beim Bremsen aber keine. Hm. Beim Bremsen hat er genau das Niveau einer modernen Vierradbremse. Und ich hatte die große Ehre, die ersten 60 Quattros, Serienquattros, an Händler auszuliefern in Ingolstadt. Ich habe den kleinen Vortrag gehalten und habe da einen wichtigen Satz geprägt, den werde ich nie vergessen. Quattrofahren erfordert Charakter. Gut. Es hat angefangen zu schneien, es wurde immer kälter, der Schnee fiel immer mehr, blieb liegen. 2 Stunden später hatten wir von den 60 ausgelieferten Fahrzeugen 4 wieder auf dem Hof. Mit nicht unerheblichen Schäden, weil die Leute natürlich Gas gegeben haben, was ging.
Beschleunigt haben wir die.
Und als es ums Bremsen ging, haben sie festgestellt, das ist um nichts besser als ein heutiges, modernes Fahrzeug.
Ja.
Das muss man lernen, das muss man verinnerlichen.
Ja, klar.
Haben aber inzwischen, glaube ich, alle begriffen.
Ja, wahrscheinlich. Das war ja auch mit dem ABS genauso am Anfang.
Ja.
Dass die Leute gedacht haben, man hat gar keinen Bremsweg mehr, ne? weil das jetzt so die Wunderbremse ist. Ne?
Ja. Sie wissen, es gibt eine Untersuchung von Professor Danner, aus dem Allianz-Sicherheitszentrum.
Der Vater von Christian Danner.
Und zwar Unfallreduktion durch ABS.
Ja.
Was glauben Sie, wie viel Prozent?
Wahrscheinlich gar nicht mal so viel, ne?
0.
Tatsächlich?
Genau das ist eingetreten, was Sie gerade gesagt haben, Herr Hahn.
Ja.
Die Leute überkompensieren, weil sie glauben, ich habe hier ABS, ich kann viel später bremsen. Was nicht immer der Fall sein muss. Insbesondere nicht auf trockener Straße.
Ich glaube, das Trügerische von Fahrhilfen, die irgendwie promotet werden, das hat sich bis heute durchgezogen. Heute denken die Leute auch, das Auto bleibt schon automatisch in der Spur, ich kann ruhig mal zum Handy greifen.
Also ESP hat viel mehr gebracht als ABS.
Ja.
Ist natürlich auch ein Segen. Wobei ich merke, wenn ich mit meinem Ultraman unterwegs bin, manchmal hätte ich solche Fahrhilfen ganz gern, wenn es ein bisschen knifflig wird.
Schon, ne? Also ja, ja, denke ich auch. Da hat ja Anton van Zanten bei mir das die Entwicklung erzählt. Ja, ja. Ja, genau.
So, also wie gesagt, wir haben die Fahrwerksabstimmung gemacht und ich glaube, die ist ganz gut gelungen. Insbesondere dann, als wir den nächsten Schritt gemacht haben, als dann das Kegeldifferential durch ein Torsendifferential ersetzt worden ist. Das war ein ganz wichtiger Schritt auch in der Fahrdynamik, auch im Gesamthandling des Fahrzeugs. Das war meiner Ansicht nach sozusagen das i-Tüpfelchen auf der Fahrdynamik vom Quattro.
Was ist da vielleicht für Leute, die das jetzt nicht so präsent haben, was ist da der große Vorteil vom Torsendifferential?
Naja, dass das Drehmoment abhängig sperrt.
Okay.
Wir haben ja mit dem Kegelgraddifferential war es so, das war entweder frei, also nicht gesperrt, 1:1 Übersetzung, oder war komplett gesperrt mit dem berühmten Handhebel oder später mit der Drucktaste. Mhm. Was viele ja nicht begriffen haben, dass das eine 100% Sperre ist.
Mhm. Okay. Und dann sind sie abgeworben worden, oder? Wieder?
Ja, dann aufgrund der Tatsache, dass ich in einigen Veröffentlichungen erwähnt wurde, offensichtlich, ist dann Steidermüller Puch aus Graz auf mich aufmerksam geworden. Denn die wollten auch in ihrer Allrad-Technologie den nächsten Schritt machen. Mhm. Und ich habe mir das lange überlegt, bin mit meiner Frau nach Graz gefahren. Wir haben uns beide Graz angeschaut, lange. Und haben beide festgestellt, das ist eine sehr, sehr hübsche, kleine, liebenswerte Stadt. Mhm. Und wir haben gesagt, ich gehe dahin. Die Verhandlungen waren etwas zäh, weil das Gehaltsniveau in Deutschland ein bisschen anders war als in Österreich. Auch das haben wir geschafft und bin dann zu Steidermüller Puch gekommen. War eine sehr, sehr schöne Zeit in meiner gesamten Karriere als Ingenieur, weil ich da zum Schluss nicht nur als Ingenieur, sondern auch als Unternehmensführer tätig sein konnte. Ich war dann der Chef in Graz. Das war eine Herausforderung, aber das haben wir dann sehr gut gemeistert. Wir ist bewusst so gesagt, weil der ein ganz tolles Team war. Also über die Österreicher wird häufig ein bisschen gelächelt. Die Ösis habe ich anfangs auch, weil ich gemerkte, es ist nicht die Eigenschaft meiner damaligen Mitarbeiter, ich möchte das nicht verallgemeinern, sich an Vorgaben zu halten. Ich weiß, nach Direktionssitzung, nachdem wir gesagt haben, das machen wir so, ist protokolliert, schon im Aufstehen hatten die Herren andere Gedanken. Diese Intellektualität des Österreichers ist beeindruckend. Aber, und das ist das Wichtige, wenn die Flammen aus dem Dach schlugen, dann haben die eine Effizienz an den Tag gelegt, haben ein Qualitätsbewusstsein gehabt, eine strikte Einhaltung aller Vorgaben, dass selbst Volkswagen, komme ich gleich noch drauf, erstaunt war.
Und Steidermüller Puch war ja damals, also ist ja immer noch, aber das ist ja nachher so ein bisschen zerschlagen worden oder in Einzelfirmen
aufgeteilt
worden. Richtig, ja. Viele kennen das wahrscheinlich von Mercedes G, ist wahrscheinlich das bekannteste Produkt von denen, aber die haben ja alles gemacht, Busse, Lastwagen.
Oder? Also das war, Steidermüller Puch war ein Riesenkonglomerat, von Handfeuerwaffen bis hin zu Panzern, zu Bussen, zu Lkw, zu Traktoren, Puch G, bitte, das muss sein.
Puch G, genau, ja.
Ein Pinzgauer, davor der Haflinger. Es war Motoren, es war Getriebe, es war eine Palette, die dort zu entwickeln, zu bauen war. Und für das kleine Land Österreich, mit dem kleinen Heimmarkt, waren diese ganzen Aktivitäten nicht mehr konkurrenzfähig. Und es kam dann ja von MAN, der Herr Voisin, einer der Vorgesetzten, die ich am meisten geachtet und bewundert habe, der uns immer wieder klargemacht hat, auch dem Aufsichtsrat von Steidermüller Puch, diese einzelnen Sparten sind nicht allein überlebensfähig, wir brauchen große Partner. Und dann ist Steidermüller Puch zerlegt worden und Voisin hatte damals klar erkannt, einige Sparten sind überlebensfähig, unter anderem Graz, Steidermüller Puch. Fahrzeugtechnik wurde dann gegründet, GmbH, ich wurde Geschäftsführer. Und wir haben das gemeinsam geschafft, aus einem desolaten Unternehmen innerhalb von 3 bis 4 Jahren ein profitables Unternehmen zu machen. Und das war ein sehr, sehr schöner Erfolg, den wir erreicht haben. Aber der Beginn dazu war einer der schwersten Momente in meinem gesamten Berufsleben. Ich stand da vor der Bierkiste, habe über 1000 Leuten in die Augen gesehen und habe gesagt, und nächsten Monat müssen wir euch kündigen. Ui. Das ist bitter. Mhm. Hinter mir standen zwei Sicherheitsleute. Die Gekündigten haben nicht einmal mit Tomaten oder Eiern geworfen. Die haben die Köpfe gesenkt und sind rausgegangen. Das ist viel schlimmer, als wenn man ausgebuht, beworfen, was auch immer wird.
Wahrscheinlich schon, ja.
Aber wir hatten einen hervorragenden Personalisten, wie das in Österreich heißt. Heute ist das jetzt HR-Manager.
HR-Management, aber heute wird auch nur per E-Mail gekündigt. Kein Scheiß. Ja. Also,
der dafür gesorgt hat, dass wir alle Mitarbeiter, die wollten, entweder in anderen Betrieben in der Steiermark untergebracht haben oder aber in Ausbildung, Zusatzausbildung gebracht haben. Und anderthalb Jahre später, als wir angefangen haben, die Produktion mit dem Volkswagen Transporter T3 Synchro, konnten wir die wollten, alle wieder einstellen.
Ja, okay.
Ja, aber erst einmal zu kündigen, mit der Unsicherheit, kommen wir jetzt zu dem Vertrag mit Volkswagen, das war schon eine Geschichte, die mich lange, lange beschäftigt hat.
Wo es in dem Bereich ja auch nichts anderes gibt. Ich glaube, ähnlich geht das gerade den Alpina-Mitarbeitern in Buchloe.
Ja.
Wo auch nichts ist, was in der Branche eigentlich, glaube ich, stattfindet. Ja, ne? Ja, ja. BMW, die nicht übernimmt, hoffentlich.
Und ich wurde dann, weil ich aus dem Konzern kam, wurde ich gleich mal zum Projektleiter des Volkswagen-Projektes ernannt. Volkswagen suchte damals für den Transporter T3 eine Allradisierung, wie das damals hieß. Und da ist man auf Stadamner Bruch gekommen. Wobei ich überzeugt bin, es gab auch politischen Druck von Kreisky aus. Der ja schon vorher einmal sich darüber beklagt hat, dass die Österreicher so viel Fahrzeuge importieren und keinen Reimport, keinen Reexport haben von anderen Werten. Also der Zahlungsausgleich zu Deutschland war sehr schlecht und da gab es sicherlich einen gewissen Druck auf Volkswagen. Gott sei Dank.
Ist auch gut. Und Sie waren ja auch bekannt eigentlich, ne?
Ja,
bei Volkswagen.
Von richtig, daher
das haben Sie mit dem Professor Fiala zusammengearbeitet wahrscheinlich. Ne?
Richtig.
Den habe ich auch schon im Podcast gehabt. Ja.
Haben Sie mit ihm schon einen Podcast gemacht?
Ja, da wohnt er ja auch in der Nähe eigentlich.
Ich habe ihn gesehen
und
er hat das sehr gut gemacht, meiner Ansicht nach. Auch sehr ehrlich.
Ja. Okay, das ist gut.
So, wir haben dann das Allradantriebskonzept entwickelt, zusammen mit Volkswagen. Und wir waren dann oben in Wolfsburg zusammen. Und wir kamen mit den Kosten, nicht mit den Preisen, mit den Kosten von der Verallradisierung einfach nicht hin. Das Marketing hat immer nur den Kopf geschüttelt und gesagt, so nicht. Und ich weiß das noch wie heute, wie aus der Pistole geschossen, mit einer Zeitverzögerung von Millisekunden, haben mein damaliger Kollege, Entwicklungschef von Volkswagen, Professor Seifert und ich gesagt, dann nehmen wir doch eine Viskokupplung. Aber zeitgleich, dann nehmen wir doch eine Viskokupplung.
Okay.
Wir wussten nicht, wie es funktioniert. Also wir wussten, dass es gibt. Wir wussten natürlich, dass man damit an... Ich bin zu Ferguson gefahren, nach England, habe mir das angeguckt. Eine ganz kleine Klitsche, typisch englisch. Man sagt, das gehört eigentlich niedergerissen und neu aufgebaut. Der Chef war Stuart Rold aus einer alten englischen Familie, unter anderem ehemaliger Formel-1-Fahrer. Mhm. Und der hatte sich dieses Ferguson-Patent erneuert, mit Ergänzungen noch einmal patentieren lassen, denn insgesamt stammte das aus dem Jahr 1913.
Die Viskokupplung.
Also eine uralte Geschichte, aber er hatte sehr geschickt Zusatzpatente gemacht, die nicht zu umgehen waren, zumindest nicht von uns. Wir haben also die Lizenz genommen von Ferguson, haben dann die Entwicklung betrieben der Viskokupplung für den Allradtransporter und ich muss sagen, wir haben damals wirklich wissenschaftlich gearbeitet. Es war dringend notwendig, überhaupt in die gesamte, nicht nur Thermik, sondern auch in die Fluidtechnik dieser Viskokupplung einzutauchen. Mhm. Wir haben viele Dinge klären können, wir haben viele Veröffentlichungen gemacht zu diesem Thema. Ich glaube, wir waren diejenigen, die weltweit am besten über Viskokupplung Bescheid wussten. Das hat auch sehr gut funktioniert. Die Viskokupplung hat dann die notige Preisbasis gebracht für den Allradtransporter Synchro. Unsere Konstrukteure haben elegante Lösungen gefunden, wie man zum Beispiel auch für die 16-Zoll-Variante des Allradtransporters einen kleinen Geländegang einbaut, einen verkürzten ersten Gang. Also alles sehr geschickt gemacht. Wir haben eine Sperre eingebaut und. War technologisch eine exakte Leistung, wirklich lobenswert. Und Wir haben in der Produktion unter Leitung unseres Produktionsleiters Herrn Spaltl eine Qualität erreicht, die Volkswagen in Graz nie für möglich gehalten hatte. Mhm. 3 Monate nach Serienanlauf des Transporters hatten wir höhere Qualitätswerte als die Serienproduktion in Hannover.
Das war jetzt eh schon gesuchter Klassiker, T3 Synchro, jetzt steigen die Preise doch mal, wenn Sie das sagen.
Ja, richtig. Sie kommen jetzt wieder.
Ja, total. Ne?
Und heute könnte man sich das gar nicht mehr vorstellen, wo alles so durchorganisiert ist, elektronisch. Wir haben dann die Stücklisten von dem Transporter und haben nach den Stücklisten die Teile bestellt, die wir brauchten, je nachdem, welche Bestellung vom Marketing einkam. Und es klappte und klappte und klappte nicht. Es sind Transportflugzeuge in Volkswagen hin und her geflogen mit Teilen. Das ging auf Dauer nicht. Und dann war der Herr Spaltl in Hannover bei der Fertigung. Und dann sagte der damalige Fertigungsleiter, Herr Spaltl, ich habe den Eindruck, Sie wollen das Auto nach Stückliste bauen. Da sagte der, ja, selbstverständlich. Wonach denn? Gut, wir haben gelernt, der Spaltl und seine Mann bekamen einen Freibrief. Sie konnten sich im gesamten Lager von Volkswagen frei bewegen, durften Teile selbst raussuchen, zur Verpackung bringen und nach Graz schicken. Das hat sich dann eingependelt, will nur zeigen, es ist nicht überall so perfekt, wie man es von außen sieht.
Ja, klar.
Aber noch einmal, dass das Team, das Produktionsteam hat hervorragende Leistung erbracht und, was ich auch erwähnen möchte, wir wussten, dass von Volkswagen kein Nachfolgeauftrag kommt. Bis zum letzten Tag hat die Qualität gestimmt. Da hat keiner der Mitarbeiter nachgelassen. Das Einzige, was wir gefunden haben, war ein Kronkorken in einem Getriebe. Da hat sich einer rächen wollen.
Oh, okay.
Aber das ist eine Leistung, die man erstmal vollbringen muss.
Ja.
Wir haben dann mit der Visco-Kupplung große Erfolge gehabt. Wir haben die Visco-Kupplung einkonstruiert in den Opel Vectra. Wir haben für Lancia die Visco-Kupplung gemacht, auch für das Rallye-Auto, sehr elegante Lösung. Okay. Wir haben für Chrysler die Visco-Kupplung gemacht und für eine ganze Reihe von anderen Fahrzeugen auch. Also das war für Honda auch, das war ein sehr gutes Geschäft und hat uns weltweit bekannt gemacht. Und ich bin heute noch absolut nicht vergessen, denn den Alfa Romeo mit der automatisch geregelten Visco-Kupplung, das war natürlich ein Durchbruch, der meiner Ansicht nach deshalb nur unter Wert verkauft wurde, weil Alfa Romeo ein Jahr später die Produktion einstellen musste, weil sie einfach kein Geld mehr dafür hatten.
Wie lief das mit der Lizenz? Also Sie haben von Ferguson die Lizenz gekauft und konnten das dann einfach weiterentwickeln?
Wir haben eigene Patente angemeldet und wir haben die irgendwann mal mit Ferguson ausgetauscht.
Ah ja, okay.
Ja.
Okay.
Und das war ein gutes Verhältnis mit Ferguson. Wir haben nie Probleme gehabt mit denen, die auch nicht mit uns. Wir haben brav gezahlt.
Ja.
Ja. Dazu vielleicht eine Geschichte, die die Charakteristik eines gewissen Volksstammes zeigt. Wir haben jede Visco-Kupplung, die wir produziert haben, haben wir auf einem automatischen Prüfstand laufen lassen und hatten für jeden Prüfstand gab es einen Schirm mit eingezogenen Grenzen, Mindestdrehmoment, Höchstdrehmoment und haben dann die Differenzdrehzahl erhöht und das Drehmoment gemessen. Und da stand ich mit Japanern, ich sage jetzt nicht die Firma, vor einem dieser Prüfstände. Und dann zog die Kurve aber sowas steil in die obere Grenze hinein, dass ich dachte, oh je, das geht daneben. Knickte dann aber ab und lief parallel zur oberen Grenze ganz sauber durch. Und da sagte einer von den Japanern, haben Sie das erwartet? Und ich in meiner schnodderigen Art, zu der ich leider ab und an neige, sagte, ja klar, dahinter läuft ja ein Super-8-Film ab. Das hätte ich nicht sagen sollen.
Nee. Ironie ist nicht so gut.
Den ganzen Tag war die Stimmung wirklich im Keller. Egal, was wir sagten, sie haben uns nichts mehr geglaubt.
Okay.
Ich habe dann den Chef abends beim Abendessen zur Seite genommen und gesagt, schauen Sie, das ist so meine Art. Für einen guten Witz verkaufe ich meine Großmutter. Ja, er konnte das aber nicht fassen. Andere Schnorre mit der gleichen Firma. Wir haben dann gerechnet, gezeigt und ich habe so ein Whiteboard dazu benutzt. Und wollte das kopieren, was wir erarbeitet haben, und drück auf die Kopiertaste. Ich weiß nicht, ob Sie so ein Whiteboard kennen, das läuft dann ab und hinten im Hintergrund kopiert es. Mhm. Und dann kam leider die Seite zuvor, die wir 3 Tage vorher mit Opel erarbeitet hatten. Und da standen alle wichtigen Daten von Opel plötzlich drauf.
Ui, okay.
Und ich sehe das und drücke sofort wieder drauf. So schnell hätte keiner was merken können, außer um. Und da sagt der Chef wieder, könnten wir die Daten vielleicht haben? Und ich konnte wieder nicht an mich halten. Ich habe gesagt, selbstverständlich, wenn wir alle Ihre Daten Opel liefern dürfen. War das Thema vom Tisch, hat wieder für Verstimmung gesorgt. Aber zeigt so ein bisschen, dass man im Kampf der Kulturen ab und an auch so ein bisschen einen kleinen Clash erzeugt.
Mal aufpassen, ne? Aber der Kunde ist geblieben, das Produkt war
gut genug. Der Kunde ist geblieben, wir haben für den dann viel Viscokupplung gebaut. Und ich glaube, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu dem aufbauen können.
Hm. Ja. Wegen oder trotz Ihnen? Naja, vielleicht beides.
Sowohl als auch.
Ja.
Na, wir haben uns insbesondere mit dem Entwicklungsvorstand dort sehr gut verstanden. Der hatte in Amerika studiert und der war so ein bisschen
gewohnt.
Ein Mensch zwischen zwei Welten hat, auch wenn es Schwierigkeiten in den Verhandlungen gab, häufig schon mal eingegriffen und gesagt, müssen verstehen. Also hat versucht, die Wellen ein bisschen zu glätten.
Okay. Und dann kam Audi wieder, oder?
Ja, und dann hat mich der Pilich eines Tages angerufen, ob ich mir vorstellen könnte, sein Nachfolger als Entwicklungschef zu werden.
Ja, war er damals bei Audi Entwicklungschef?
Er war bei Audi Entwicklungschef und hat ein Lebensziel gehabt, Chef bei Volkswagen zu werden.
Genau, ja.
Und das stand ja nun an. Und da habe ich auch wieder in meiner überzeugenden Art für mich gesagt, das kann ich mir sehr wohl vorstellen. Ich habe jetzt gerade ein Unternehmen von über 6.000 Mitarbeitern profitabel gemacht. Da habe ich einige Erfahrungen in Unternehmensführung und ich würde das bei Audi machen. Bin dann zu Audi gewechselt, in den Vorstand als Entwicklungsvorstand, habe dann natürlich plötzlich erfahrenen Bereichsleitern gegenübergesetzt, die alles schon wussten und mich als Abteilungsleiter kannten. Das war vielleicht nicht so ganz einfach.
Immer schwierig, ja.
Na, habe auch sicherlich einige Fehler gemacht dabei, habe aber versucht, zumindest das Unternehmen voranzubringen. Der Herr Pilch hatte damals die Idee, die heute ein bisschen verwässert ist, wir machen ein Aluminiumauto aus Space Frame. Das war ein Gedanke, der kam von dem Vorentwickler, dem Herrn Hassler. Wir machen aus Space Frame Technologie ein Aluminiumauto. Und ich war damals nicht so richtig begeistert, weil Aluminium hat Vor- und Aluminium hat Nachteile. Was viele Leute hier gar nicht wissen, dass Aluminium, das sogenannte jungfräuliche Aluminium, das man als erstes erzeugt, einen hohen Energiebedarf hat. Also so, dass Aluminium erst hinterher in der zweiten und dritten Schmelze tatsächlich die Vorteile bringt, die man glaubt. Und da habe ich gesagt, lassen Sie uns doch mal feststellen, wie Aluminium überhaupt draußen beim Kunden ankommt. Und habe dann eine Befragung veranlasst auf einer sehr großen Basis und es kam Folgendes raus, wo glaubt der normale Kunde, ist Aluminium gut angebracht? Bei Kochtöpfen und bei Flugzeugen. Also mussten wir in die Mitte rein. Das heißt, wir müssen ein Fahrzeug kreieren, das die Möglichkeiten von Aluminium in einer beeindruckenden Weise darstellt. Und so habe ich dann gesagt, wir machen einen Supersportwagen. So kam der Avus. Der Avus wurde dann in München im Stylingstudio gemacht. Meiner Ansicht nach ein sehr gelungener Entwurf. Und der Pilich hat den Entwurf ganz klein gehalten, solange ich noch an Bord war. Als er mich dann endlich los war, erschien der Avus plötzlich auf allen Ausstellungen dieser Welt. Ja, in Chicago, in Los Angeles auch, vor allen Dingen in Tokio, in Genf. Ja. Da war der Avus zu sehen und hat meiner Ansicht nach viel positives Echo für die Aluminiumtechnologie erzeugt. Und der Stylist, der das damals gemacht hat, war der Jay Mays. Der ist dann ja später Chefstylist von Ford geworden und hat dann in Ford ja eine Vorstandsposition eingehabt und war ein ganz großer Mann dort. Den ich dann, als ich bei Magna war, in Detroit wieder getroffen habe.
Ja, okay.
Ja, man merkt, so klein ist die Welt.
So klein ist die Autowelt, ja.
Und ich sage ja auch häufig, die Leitungsfunktionen der Automobilindustrie weltweit werden von 60 bis 100 Personen maximal belegt. Und wenn man die kennt, kennt man sie alle.
Mhm. Das Gefühl habe ich übrigens auch, ja. Das sind immer wieder die gleichen Namen, die auftauchen. Ne?
Ja. Ja. Gut, und der Herr Piech wollte mich dann loswerden. Er hat natürlich Gründe gehabt aus seiner Sicht. Ich habe Gründe gehabt, weil ich bei vielen Themen nicht nachgegeben habe. Ich wollte meine Thematik durchbringen. In der Zwischenzeit, das habe ich dann später ihm ja auch nochmal gelangt, war ich der Meinung, da war vielleicht schon der Punkt, wo er angefangen hat, an mir zu zweifeln. Ich gesagt habe, ein Auto, das in die Oberklasse will, Audi 100 sollte hier in die Oberklasse transportiert werden, muss einen Sechszylinder haben. Da können wir, egal wie gut der Fünfzylinder ist, mit dem gegen die hervorragenden Sechszylinder von BMW und Mercedes nicht anarbeiten. Mhm. Ja, also gut, ich habe den Auftrag gegeben, den Sechszylinder zu machen. Ich habe gesagt, wir haben einen sehr guten Fünfzylinder. Ihr nehmt die kompletten Dimensionen aus dem Fünfzylinder, baut die in den Sechszylinder ein und ich möchte, dass der möglichst schnell in Serie kommt. Anderthalb Jahre später lief dieses Auto in Serie. Und ich komme gleich nochmal dazu, wie wichtig das für mich dann hinterher war. Und ich glaube, der Sechszylinder läuft ja heute noch. Das war sicherlich eine gute Entscheidung. Denn der Piech hat es insofern getroffen, weil er für jeden Fünfzylinder eine Lizenzgebühr bekam. Das war dann mit dem Sechszylinder
nicht mehr so.
Für den Sechszylinder nicht mehr. Ich hoffe, er konnte es finanziell verkraften.
Es klingt so eine leichte Ironie durch.
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Das war ja damals, muss man auch sagen, bei Audi so die Aufbruchszeit, also wo Piech natürlich auch tolle Visionen hat, dass er gegen Mercedes und BMW jetzt endlich den Anschluss finden wollte. Und es musste mit Gewalt in die Oberklasse. Der Wolfgang Habel hat hier den Audi 100 groß gemacht. Da kam ja dieser Vorsprung durch Technik. Der Satz ist, glaube ich, auch in der Zeit geprägt worden oder kurz vorher.
Ja.
Und Sie hatten dann ja auch die Aufgabe, den V8 zu machen. Ne? Also wirklich das Oberklasse-Auto. Ne?
Ja. Aber ich komme nochmal zu meinem Rauswurf, nenne ich ihn jetzt mal.
Ja.
Man kann das sagen, Kündigung. Einer der Gründe war sicherlich, dass der Herr Piech erkannt hat, dass das Auto, für das ich letztendlich zuständig war, in der Entwicklung kurz vorm Serieneinführung, der C4, ein hervorragendes Auto wird. Und das musste er noch in Serie gebracht haben. Und das hat er ja geschafft, dadurch, dass ich nicht mehr da war, hat das ja auch als sein Auto verkauft, nach dem Motto, ich habe das alles, was Stockmar falsch gemacht hat, habe ich alles in die richtige reingebracht, in 3 Monaten.
In 3 Monaten, ja.
In 3 Monaten, ja. Und jetzt muss ich sagen, bin ich sehr enttäuscht von den Journalistenkollegen. Wenn sie was wissen wollten von mir, waren sie immer da. Mhm. Keiner hat einmal geschrieben, in 3 Monaten ist das vielleicht ein bisschen fraglich. Gut, sie wollten den guten Kontakt zum Piech aufrechterhalten. Ja.
Aber eigentlich stand er ziemlich in der Kritik damals, weil er, also ich glaube, sein Führungsstil wurde oft kritisiert, weil er natürlich sehr viele Leute verschlissen hat. Ne? Ja.
Also ich habe damals gesagt, wenn man als Entwicklungsvorstand im Volkswagen-Konzern etwas auf sich gehalten hat, musste man gekündigt werden von Piech.
Der Behle war, glaube ich, noch einer. Ne?
Behles,
ja, genau.
Seifert im Prinzip ja auch.
Ja.
Ja. Fiala ist auch nicht in Freundschaft gegangen,
obwohl sie stimmt,
hinterher klang, wieder gut vertragen haben.
Klang auch nicht so durch.
Komme ich noch dazu. Ja.
Aber ich finde aber Ferdinand Piech jetzt nicht so der über alles gestrahlt hat, sondern da hat man schon, glaube ich, auch in der Presse gesagt, also doll ist es nicht, was da bei Audi läuft.
Ja, er hat große Ziele gehabt und hat diese Ziele durchgedrückt. Ich weiß noch genau, wir hatten eine Mitarbeiterkonferenz, Führungskräftekonferenz und hat gesagt, wir wollen das führende Automobilwerk in Europa werden. Da haben wir also, wir wussten ja, was für Autos wir haben und er hat das geschafft.
Ja.
Wenn Sie heute schauen, die drei Nobelmarken BMW, Mercedes, Audi.
Ja.
Audi hat damals nicht dazugehört. Man kann von dem Piech halten, charakterlich, was man will. Aber er hat die Dinge durchgedrückt.
Mhm.
Und zusammen mit Winterkorn hat er einen Qualitätsmaßstab in Wolfsburg aufgebaut, im gesamten Konzern, der jetzt ja gerade unter der neuen Führung wieder zerdrieselt.
So, und an genau dieser oder besser gesagt dieser Stelle hat uns Herbert Diess vielleicht doch noch einen seiner gefürchteten Elektroschocks geschickt. Auf jeden Fall hat mich hier das Aufnahmegerät verlassen und ich musste auf einen Backup-Ton zurückgreifen und ich hoffe, ihr verzeiht mir jetzt diesen leichten Raumklang.
Ich habe natürlich auch wenig ausgelassen, Unwohlsein bei Herrn Piech zu erzeugen. Er wollte unbedingt einen 12-Zylinder im Audi V8 haben, also in dem Modell. Und da haben wir damals Studien gemacht, weiß man genau, der Herr Pölzl hat Studien gemacht, W12, denn mehr hätte gar nicht hineingepasst in der Länge. Der Audi hat hier leider immer den dass der Motor vor der Vorderachse lag. Also mehr als ein W12 hätte nicht reingepasst. Und da habe ich gesagt, Herr Bölzel, ich sehe dort Ausgleichswellen in Ihrem Konstruktionsblatt. Wie viele Ausgleichswellen brauchen Sie denn, um die Vibrationsqualität eines BMW rein Sechszylinders zu erreichen? Also ein bisschen, eigentlich ist das fast nicht möglich, aber drei.
Beim W12?
Beim W12
Zylinder habe ich perfekt
Ausgleichswellen gebraucht. Ich sage danke, bitte ad acta legen. Ja. Das war dem Herrn Piech auch nicht recht. Ja. Denn er wollte unbedingt, und jetzt unterläuft sein Entwicklungsvorstand dieses Thema. Also ich habe da nicht viel ausgelassen. Aber das zeigt, glaube ich, auch dann letztendlich die Größe von dem Piech. Als ich dann wieder zurückgegangen war zu Schneider in der Bucht, die wollten mich aus welchen Gründen auch immer gerne wieder haben. Da hat der Piech eines Tages bei einem Treffen zu meinem damaligen Vorstandsvorsitzenden im USA gesagt, warum kommt der Stopp eigentlich nie nach Wolfsburg? Naja, sagt der USA, vielleicht gab es keinen Grund. Ich möchte ihn mal sehen. Also haben wir einen Termin gemacht in Wolfsburg. Ich wusste gar nicht, worum es geht. Und ich trat dann beim großen Vorsitzenden auf und er wollte unbedingt die Zusammenarbeit nochmal aufarbeiten. Und hat dann gesagt, das und dann, ich sage ja, aber der W12 hätte drei Ausgleichswellen. Und dann habe ich gesagt, ich habe in anderthalb Jahren den V6 in Serie gebracht. Das haben sie nie geschafft, so schnell einen Motor in Serie zu bringen. Ja, sagte er, aber es war ein Kolbenfallschirm eingebaut. Und dann merkte er, das war vielleicht nicht mein Entwicklungsthema, vergessen ist. Gut. Es waren 20 Minuten vorgesehen. Nach anderthalb Stunden kam die Sekretärin zum vierten Mal rein und sagte, Dr. Piech, Sie haben Termine. Ich dachte, okay. Verabschiedete mich mit folgenden Worten, das zeigt eben auch, dass er Charakter hatte. Herr Stockmann, wann immer Sie privat oder beruflich ein Problem haben, können Sie mit mir rechnen.
Okay.
Ich war einigermaßen erstaunt,
ja,
und bin gegangen. Ich habe dieses Los nie gezogen, und ich danach keine Probleme mehr gehabt habe, die Herr Piech hätte zeigen können. Aber das zeigt, dass er gesagt hat, das war vielleicht falsch, den Mann möchte ich unterstützen. Ich habe ihn nur noch ein paar Mal gesehen, als er Vorlesungen gehalten hat. Er hatte eine Vorlesung, die kam kurz nach meiner, sodass ich häufig bei ihm in der Vorlesung war. Wir haben uns immer freundlich begrüßt, aber sonst auch nicht mehr. Ich glaube, mehr brauchte man auch nicht mehr zu machen.
Aber interessant, dass so ein Gespräch dann nochmal zustande kam. Ne?
Ja, später. Und zwar Antrieb von ihm.
Ja, eben, ohne Grund, in Anführungszeichen.
Ja, also
ohne. Ja, toll.
Gut, ich bin dann zu Magnus Steyer zurückgegangen, habe dann die Aufgabe bekommen, weltweit der Chief Technology Officer zu werden. Das ist dann Vice President, heißt das so schön, in Kanada. Hatte zwei Büros, eins in Toronto, eins in Graz. War eine schöne Aufgabe. Letztendlich habe ich mich dann aber konzentriert auf Graz, da gab es genug zu tun, meine ich zumindest. Habe dann festgestellt, dass wir in Graz auf der Universität, das wusste ich eigentlich schon Jahre bei meinem ersten Arbeiten in Graz, zu wenig wissenschaftliche Untermauerung der Themen haben, die Steyr-Labour und später Magna betreffen. Und habe dann mit der TU zusammen nach langen zähen Verhandlungen, die zum Teil untergriffigst gelaufen sind, habe ich das Frenk-Sturlach-Institut mit initiiert, mit vier Professoren sitzen. Und das gibt es heute noch, leider nicht mehr unter Führung von Wagner, sondern jetzt unter Führung von der Technischen Universität. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit, weil wir da für Ausbildung gesorgt haben auf Sektoren, die meiner Ansicht nach für die Automobilindustrie, insbesondere auch für Graz, gerade auch für Magna, wichtig waren und noch wichtig sind. Interessant ist, dass es mir gelungen ist, einige der anderen Firmen, AVL, Niba und Co., dazu mitzubringen als Sponsoren. Die nutzen die Absolventen vom ehemaligen Frenk-Stroner-Institut. Magna tut das fast gar nicht. Also merkwürdige, ja, wie sagt man, Wissenschaftszurückhaltung. Hm. Was man vielleicht auch verstehen kann, wenn man die Geschichte von Magna kennt. Magna ist ja entstanden aus dem Werkzeugbau. Frenk Stronach, der war ja Werkzeugbauer, und dann Tiefziehpressen. Hm. Bei jedem Pressen hörte man im Hintergrund die Dollars in der Kasse klingeln. Das heißt, Build to Print, man kriegt die Zeichnung und das macht man. Dass wir jetzt selbst konstruieren wollen, dass wir jetzt selbst entwickeln wollen und dass wir eine Rücklaufphase haben, heute heißt das hier Return on Investment, von mehreren Jahren, das hat so in die Philosophie von Magna nicht hineingepasst.
Und mehr Zulieferer nach Zeichnung, genau.
Ja. Ja. Und deshalb hat es auch so lange gedauert, bis ich zu Magna gekommen bin. Als der Strohner frisch nach Österreich kam, hat er mich kontaktiert und wir haben uns getroffen, dreimal, Geheimtreffen, in einem geheim gehaltenen Ort südlich von Graz, und wollte, dass ich Magna Österreich übernehme. Und ich habe gesagt, Herr Strohnach, das ist nicht mein Thema. Wenn Sie Steyr-Daimler Buch kaufen sollten und das Gesamtfahrzeug in Ihrem Portfolio des Unternehmens ist, dann bin ich gerne bereit zu kommen. Er hat Steyr-Daimler Buch gekauft, aber da war der Siegfried Wolf schon der auserwählte Führer für Europa, okay, der mich dann als Techniker geholt hat. Ich habe dann nach 4 Jahren, glaube ich, gesagt, Sie, der Herr Wolf, ich möchte jetzt frei sein, ich war ja alt genug dazu, glaube ich, 72. Ich möchte Innovation betreiben, das war mein Thema. Kommen wir wieder zurück zu dem Thema alternative Fahrzeugkonzepte, das ich an der TU gelehrt habe. Und dachte, dann kriegst du gleich einen Auftrag. Aber ich konnte ihm und dem Frank Strohnach, konnte ich das Frank-Strohnach-Institut schmackhaft machen, so dass ich dann plötzlich wieder ein Büro in Oberwaltersdorf hatte, in dem neuen Zentrum, im neuen Magna-Zentrum, saß da plötzlich wieder und dann war ich, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal bei Magna. Und das ist jetzt ausgelaufen und jetzt bekümmere ich mich hauptsächlich um ein völlig neues Produkt und ein Projekt auf dem medizinisch-ästhetischen Sektor, etwas völlig anderes.
Okay.
Und da bin ich gut ausgelastet.
Auf die Medizin.
Und wie Sie sehen, bin ich einigermaßen gut beieinander noch.
Ja, ja.
Das ist, naja, da muss man sehr, sehr dankbar sein.
Ja.
Muss man sehr dankbar sein. Kümmere mich unter anderem auch mit meinem Sohn um die Oldtimer. Gott sei Dank ist mein Sohn in diese Fußstapfen getreten. Nicht als Ingenieur, sondern als Marketingmann. Okay. Versteht unglaublich viel davon. Ist eine Freude. Die Schwiegertochter ist genauso. Die beiden sind begeistert mit dabei.
Ja.
Also was soll es Schöneres geben?
Ja, das ist gut. Wir müssen gleich nochmal zu Opel kommen, wenn Sie mögen oder wenn Sie noch die Zeit haben. Aber reden wir jetzt mal über Ihre Oldtimer. Was mögen Sie darüber erzählen, was so Ihr Lieblings-Oldtimer ist?
Ich habe mehrfach die Marke gewechselt.
Ja.
Denn wenn man an Oldtimer denkt, muss man natürlich ein Ferrari im Haus haben, nach dem Motto, ein Mann sollte ein Haus gebaut, einen Baum gepflanzt, einen Sohn gezeugt, einen Ferrari gefahren haben.
Absolut.
Habe ich alles gemacht.
Ja.
Deshalb bin ich da auch so locker dabei. Und hab einen Daytona mir gekauft. So, jetzt kommt das ganze Drama. Dieser Daytona stand 361 Tage im Jahr in der Garage. Und da habe ich dann gesagt, Sven, ich verkaufe den. Vater, tu das nicht. Die wären unglaublich viel wert.
Ja.
Ich sage, du, das Auto frisst mein Brot. Ich habe nur die Garagenkosten, die Versicherung, die Steuer, die Garage. Nein, sagt er, mach das nicht. Gegen den hinhaltenden Widerstand von meinem viel schlauen Sohn auf diesem Gebiet habe ich das Auto verkauft. Und ich sage nur eine Zahl, wenn ich ihn heute verkaufte, hätte ich 550.000 Euro mehr als damals.
Jetzt freut sich jemand anders drüber.
Heute freut sich jemand anders drüber.
Welcher war das? Welches Baujahr?
72. Der letzte.
Ja, okay.
Der letzte. Ein urgewaltiges Auto, hat mir viel Spaß gemacht. Von dem wurde ja häufig gesagt, das sei so schwer zu fahren, kaum zu beherrschen. Nicht richtig. Ich habe das mal hier auf dem Wachauring einem Sachverständigen vorgeführt, dem Herrn Groß, und Ferrari-Sachverständigen. Und er sagt, das gibt's ja gar nicht, wie Sie mit dem Auto umgehen. Ich sage, das bin nicht ich. Der Daytona fährt so gut.
Okay.
Man muss nur richtig Gas geben und richtig gegenlenken. Und also der Daytona war ein richtiges, wundervoll zu fahrendes Auto.
Der Daytona hat natürlich Weber Doppelvergaser, haben Sie die selber einen synchronisieren können?
Ja, klar. Da war ich wieder bei Weber. Sechs Weber Doppelfallstrom.
Ja.
Dann bin ich zum Dino gekommen. Dino 2400. Spider, auch ein sehr schönes Auto, natürlich eine ganz andere Klasse. Dann haben wir uns einen, ich sag mal wir, weil das mein Sohn und ich immer gemeinsam machen, dann haben wir uns einen anderen Ferrari gekauft, den 400i Cabrio.
Ja. Als Cabrio kenne ich ihn, habe ihn glaube ich noch nie gesehen.
Nein?
Nee. Ja. Aber als geschlossen finde ich den auch.
Ja, aber als Cabrio gibt es, wie gesagt, nur 16 Stück. Und diese Firma, habe den Namen jetzt nicht parat, ist von Ferrari autorisiert gewesen, die einzige, die autorisiert war.
Ja.
Denn die Aufschnitte, die andere gemacht haben, die waren ja alle nicht autorisiert.
Wir wollen jetzt gar nicht über Hahn reden aus Hamburg.
Da hat mein Sohn sich einen Mercedes 350 SE Hahn gekauft.
Tatsächlich.
Sehr, sehr gut gemacht. Ja. Nichts gegen, war sehr gut gemacht. Ja. Aber er hat natürlich Autos gebaut.
Alles zum Schämen. Alles aufgeschnitten, was
zum Schämen.
Gleich auf dem Dach.
Ja. Ja. Aber das war bei diesem Auto nicht der Fall. Ja. Und der Hahn hat mein Sohn bei irgendeiner Ausfahrt getroffen. Und hat zugegeben, dass er eines seiner schönsten Autos, das er gemacht hat.
Ja, tolle Sachen gemacht. Ja, und natürlich hat er nach Kundenwunsch bestellt.
Ja.
Und wenn man da in Dubai seine Kunden hat, dann wünschen die sich halt viel Bling Bling. Ne?
Ja, ja, ja. Ja. Ja, und dann gibt es noch ein Imp, und zwar nicht den Imp, den Sie kennen, sondern ein Steyr-Puch-Imp. Davon gibt es nur noch 4 Autos, die bekannt sind, auf Basis der Bodengruppe vom Steyr-Puch 500, natürlich mit einem stärkeren Motor, schöne Karosserie. Sah so ein bisschen aus wie der Abarth 750, der später kam.
Okay.
Ja. Gab es auch von Intermechanik eine ähnliche Karosserie.
Der klingt toll. Was ist aus Ihrem Rennwagen geworden? Gibt es den noch?
Ja, der Rennwagen, den habe ich dann verkauft. Der ist mir dann irgendwann, als ich nach Österreich gegangen bin, ist er mir aus dem Auge gekommen. Und als ich dann wieder meinte, so ein Auto sollte man vielleicht doch in der Garage stehen haben, wenn man es schon einmal gebaut hat, habe ich angefangen zu suchen und habe den mehrfach die Meldung bekommen, brauchst du gar nicht zu suchen, das Auto ist totaler Schrott. Den hat ein Berliner Rennfahrer bei irgendeinem Bergrennen so verschrottet, brauchst du nicht zu schauen. Ich habe dann noch nachgelassen. Ich hatte natürlich von dem Auto alle Konstruktionszeichnungen. Ich hätte das Auto komplett nach den Zeichnungen neu bauen können, wollte ich aber nicht. Geld, Zeit und ähnliches mehr. Und habe dann, als wir zum 9. Mal umgezogen sind, in Wien, habe ich die ganzen Zeichnungen in einen Container entsorgt.
Nee.
3 Monate später ruft ein Herr aus der Heide an und sagt, mein Name ist Frank Winter. Das wird Ihnen nichts sagen. Ich sage, da haben Sie recht. Ich bin der neue Besitzer Ihres Rex-Rennwagens. Da hatte der Frank Winter diesen Besitzer aufgestöbert in Berlin, hatte festgestellt, dass zwar sehr viel Schrott da war, aber wenn man sich Mühe gibt, das wieder aufbaubar wäre, das Auto, hat zusammen mit 3 Dorfbewohnern, der wohnt im ganz kleinen Dorf in der Heide an der See, hat das Auto wieder aufgebaut, sieht heute proper aus und fährt damit. Und jetzt komme ich zum Punkt, Höhepunkt meiner Rennfahrerkarriere. Ich bin ja mehrere Autos Rennen gefahren und habe mich gedrängt und gesagt, Jürgen, du musst das Auto im Rennen fahren. Da war ich aber schon über 70. Ich sage, du Frank, so ein Auto überfordert mich einfach. Ich habe ja damals schon für mich beschlossen, ich fahre den 2-Liter. Du musst es fahren und wenn du nur, gut, wenn du nur rumrollst, ein Rennfahrer rollt ja nicht nur rum. Also wir haben ausgemacht, ich fahre das in Hockenheim. Hockenheim kenne ich sehr gut, da weiß ich. Und wissen Sie, es ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn Sie 7 Zentimeter über der Straße sitzen, gucken auf ein Drehzahlmesser und rechnen um. Ich kann in die Drehzahldiagramme hier auswendig, ich stelle fest, ich fahre fast 270. Boah, da war ich schon 74.
Muss man schon Vertrauen haben?
Da war ich schon 74. Und die ersten Trainingsläufe waren grauenhaft. Grauenhaft. Das Auto pendelte wie wild. Ich sage, das mache ich nicht. Dann habe ich mir so das Auto mal ganz genau angeschaut und habe festgestellt, der Flügel, den wir damals in England gekauft hatten, hatte keinen Gurney-Flap. Hm. Ich sage, Frank, komm, lass uns das mal versuchen. Wir sind zur Obi gefahren, haben eine 10 mm Aluwinkel gekauft und haben den aufgenietet. Sie werden es nicht glauben. Die aerodynamische Stabilität war wie ausgewechselt. Das Auto schnurrt geradeaus. Und jetzt frage ich mich, warum sind die damaligen Fahrer nicht zu mir gekommen und gesagt, Jürgen, das Auto ist unfahrbar.
Ja, witzig, ne?
Offensichtlich gibt es mehrere dieser Rennwagen, die wie die Gurken daher trampeln.
Ja.
Ja? Die,
ja.
So, also habe ich das Rennen für mich gewonnen und habe gesagt, Vielen Dank. Im eigenen Auto ein Rennen gewonnen, das war's. Helm abgenommen, an einen ganz großen Nagel gehängt.
Sehr gut. Was war das für ein Rennen?
Histogab-Rennen in Hockenheim zusammen mit der. Es gibt da eine Serie davon, auch so lauter Sportwagen mit.
Ja, okay.
Also, klingt gut. Insofern muss ich sagen, hat mich sehr beeindruckt.
Eine runde Geschichte. Also, aber der Wagen ist noch im Besitz von dem.
Richtig, ja, ja, ja. Der fährt in die Wand.
Und was für ein Motor war da dann drin? Immer noch
das, also, ich hatte damals drin den Koster, das BDH. Mhm. H steht für das, das war der Formel 2. Ja. Und er hat jetzt den drin Cosworth ZX und alles, glaube ich. Okay. Hat aber noch einen Motor zum Tauschen, wenn er es verkaufen sollte.
Okay. Ja, klingt toll. Ist er noch im alten Look, der Wagen, wenn man ihn sieht, mit dieser Rex-Lackierung? Oder?
Ja, ja. Ja, okay. Exakt 1:1.
Wer ihn sieht, weiß, dass das hier eine Konstruktion ist. Ja. Und die Konstruktionszeichnung, die sind jetzt weg.
Da müsste man jetzt Reverse Engineering betreiben. Ja. Hm? Aufgrund des Fahrzeugs alles nochmal neu konstruieren.
Okay.
Geht ja, machen ja viele.
Können wir schon machen, ja.
Ja. Lohnt sich gut.
Eine gute Geschichte. Nee, lohnt sich wahrscheinlich nicht. Nee. Ja. So, dann gab es noch einen 94 bis 98 waren Sie bei Opel.
Ja, Opel habe ich bewusst übersprungen.
Okay, das war zu nichts drängen.
Das war die schlimmste Zeit meines Lebens.
Tatsächlich.
Ich habe gute Zeiten gehabt, beste Zeit sicherlich, unter anderem auch bei Steiner und Puch, als wir damals wirklich in der Fahrzeugtechnik einen solchen großen Erfolg gehabt haben, für mehr als 1.500 Leute Lohn und Brot geschaffen haben. Das war sehr schön. Audi gab es gute Zeiten, schwierige. Bei Magna war es durchgängig fast gut, interessant, aber Opel war die schlimmste Zeit.
Wie hat man Sie dahin gelockt?
Das war, dahin geholt habe ich der Hans-Wilhelm Gäb.
Alter Bekannter.
Den ich natürlich von früher kannte. Der hat den Opelanern gesagt, das ist ein Mann, den brauchen wir als Entwicklungsvorstand, nachdem der damalige Entwicklungsvorstand, der Peter Hahnberger, zu höheren Weihen berufen wurde. Der wurde dann weltweiter Entwicklungsvorstand bei General Motors. Ich bin dorthin gekommen und interessant war, dass ein anderer Vorstand, ich nenne ihn ja nicht beim Namen, hat gesagt, Herr Stockmann, das ist eine sehr schwere Aufgabe. Das wollten Sie sich dreimal überlegen. Ich habe gesagt, Herr X, möchten Sie, dass ich nicht komme? Nein, 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 das wollte ich damit nicht gesagt haben. Aber ich sage nur, das ist sehr schwer hier. Recht hat er gehabt, ich hätte auf ihn hören sollen. Micromanagement zum Schlimmsten, grauenhaft. Die große Linie hat niemanden interessiert. Beispiel, ich habe mehrere Vergleichsfahrten mit Autos organisiert, bei denen auch unsere neuen Autos an den Leitenden vorgestellt worden. Hat niemanden interessiert. Es ist niemand gekommen. Selbst der Hahnberger, der hier eigentlich dafür zuständig sein sollte, weltweit gesagt, kommt, macht ihr das, interessiert mich nicht. Es ging nur nach Zahlen, ganz schlimm.
Stand extrem unter dem Spardiktat von General Motors. Ne?
Ja.
Also die haben alles
Geld abgesagt. Die Designer hatten einen wunderschönen Nachfolger für den Calibra, der ja an sich schon toll. Ein großer Beruf war, der Calibra. Hatten fertiggestellt. Wir haben das Modell gezeigt. Da wurde der enthüllt. Und Standing Ovations vom Marketing. Der Lou Hughes, damals Europachef. Wie viel Calibras verkaufen wir derzeit? Ja, du, der Calibra ist am Ende seiner Lebenszeit 17.000. Aha, vergiss es, denk dir wieder an. So wurde die Firma runtergemacht. Und dann kam eines Tages der Fahrwerkschef zu mir und sagte, stopp mal, ich bin todunglücklich. Der Astra soll in 4 Monaten in Serie gehen. Das wird so nicht gehen. Die Journalisten werden uns zerreißen. Ich sage, um Gottes Willen, was sind... Ich sage gar nichts, kommen Sie mit mir bitte zum Nürburgring, wir fahren mal. Dann sind wir nicht auf dem Ring gefahren, sondern um die Straßen außen rum. Wir hatten so ein kleines Entwicklungsbüro, das outgesourced wurde am Nürburgring. Und ich sage, X, das Auto kommt ja auf der Hinterhand gar nicht zur Ruhe. Gott sei Dank, sagte, dass Sie das merken. Noch das ändern wir, die Konstruktion ändern wir. Und dann bin ich angetreten bei General Motors. Und habe gesagt, das geht so nicht. Wir brauchen mindestens 6 Monate mehr. Und da war ich dann schon wirklich sehr positiv angeschrieben. Ne?
6 Monate, ja.
Das wollten die gerne haben, dass wir dann 6 Monate Astra ist in See gegangen mit der neuen Hinterradaufhängung und ist gelobt worden, was sehr gut war. Inzwischen kommen zwei neue Generationen von Hinterradaufhängungen und die Leute haben sich wirklich Mühe gegeben. War sehr gut. Aber zu jenem Thema, es ging immer um Kleinigkeiten. Es wurde gefitzelt bis zum Gehtnichtmehr. Und ich habe dann letztendlich auch das Handtuch geworfen. Denn das war also nicht mein Stil zu arbeiten. Denn ich glaube, wenn man für ein Unternehmen zumindest an einer technischen Stelle verantwortlich ist, dann muss man auch dafür sorgen, dass die Verantwortlichkeit auch wahrgenommen werden kann und dass ich nicht unentwegt durch irgendwelche Dinge gebremst werde. Und habe dann das Handtuch geworfen, habe von mir aus die Kündigung eingereicht. Wir haben uns dann geeinigt, wie heißt das schön? Einvernehmliche Kündigung heißt es immer in der Presse. Es war nicht aufzuhalten. Es hat die Technologie, die Autos, die Qualität, die Positionierung, hat es alle nicht interessiert. Es kam nur, wie viele Autos brauchen, was kommt unter den Strich raus. War immer negativ.
Das fand ich völlig verrückt. Die haben alles aufgegeben. Ich meine, die waren ja immer mal Kopf an Kopf rennen gegen VW. Ja. Und dann kam VW, wo sie die Qualitätsprobleme hatten, kam VW mit Golf 4, was ja eine Klasse drüber war eigentlich dann.
Richtig, auf einmal. Richtig. Das Einzige, was mir wirklich Spaß gemacht hat in dieser Zeit, war natürlich der Renneinsatz mit dem Calibra.
DTM.
Ja, DTM. Das war eine gute Zeit. Als ich kam, war der Calibra schon der Rennkalibra. Schon ein sehr, sehr gutes Auto. Die Vorentwicklung war dafür zuständig. Das Getriebe, die gesamte Antriebseinheit kam von Williams. War sehr, sehr gut ausgedacht. Der Motor war eigenbau. Das Fahrwerk war zum Teil von Williams, das Auto war kein gut, ganz schlechtes Auto. Es hatte nur zu wenig Leistung. Und da habe ich mit dem Herrn Indra als Motorenentwickler noch und nöcher diskutiert. Und unser eigener Opel-Motor hatte ein sehr kleines Stichmaß. Ich glaube 88. Nageln Sie mich bitte nicht fest. Ich sage, mit diesem kleinen Stichmaß kriegen wir keine Ventile rein, die groß genug sind, um Leistung zu erzeugen. Wir brauchen Leistung, ansonsten ist das Auto doch sehr gut. Also Indra hat das mir nicht abnehmen wollen. Ich habe dann über seinen Kopf hinweg einen Rennmotor bestellt bei Cosworth auf der Basis des Isuzu V6. Der hatte ein Stichmaß, das war 7 mm größer und da konnte man richtig große Ventile einbauen. Und der Motor von Cosworth hatte schon im ersten Hof, wie er kam, hatte schon mehr Leistung als unser eigener. Und dann hat Cosworth mehrere Entwicklungsstufen, heute heißt das ja Updates, gebracht. Und zum Schluss waren wir richtig gut beieinander, sodass wir dann unter Manuel Reuter die DTM, dann ist sie schon IDC, gewonnen haben. Das war ein Riesenerfolg. Anstatt jetzt aufzubauen auf diesem Erfolg, hat der Chef Hahnenberger, weil wir natürlich Geld dafür brauchten, für die Motorsport-Einsätze, hat das Projekt gestoppt. Kein Geld mehr, Motorsport wird zugemacht. Und damals kam der Scholz von Automotor und Sport, der ja Marketingchef bei Automotor und Sport war, zu mir, hat mich vorher angerufen, so ein bisschen geheim. Herr Stockmann, ich möchte Sie gerne mal sprechen. Ich sage, ja gern, kommen Sie zu uns oder gehen. Nein, ich meine, aber ich möchte, dass niemand dabei war. Wir haben uns getroffen. Er hat mir die Imagezahlen vorgelegt, die Automotor und Sport gerade abgefragt hatte. Und die waren für Opel verheerend. Und zwar bis zu dem Punkt, wo wir den Motorsport eingestellt hatten, waren wir gleich auf mit Ford und ähnlichen Marken. Und mit Einstellung des Motorsportes sind wir abgesagt, wenn ich mich recht entsinne, damals um 13 oder 14 Meisterpunkte. Ein Drama. Ja. Ich habe erlaubt, das Opel zu zeigen. Das hat die überhaupt nicht saniert. Wenn wir nur Autos verkaufen, wenn damit Gewinn machen, wir machten nur keinen Gewinn damit. Ne? Denn dass man Image auch letztendlich im Preis,
na klar,
hinterher an den Kunden weitergeben kann, das war denen in irgendeiner Form nicht klar. Und dann habe ich gesagt, also nein, das ist nicht mein Thema. Bin dann gegangen und muss sehr dankbar sein, dass der Hans Wilhelm Gebe, der mich ja letztendlich auch geholt hat, mir einen sehr guten Abschied bereitet hat. Und da muss ich zum ersten Mal sagen, haben denn die Journalisten auch mitgezogen, da hat mir keiner einen schlechten Nachruf bereitet. Das war ein positiver Nachruf, den ich da bekommen habe, denn ich glaube, das war nach außen auch offensichtlich, dass ich da nicht glücklich werden konnte. Aber, was ich immer gesagt habe, das ist ein richtig gutes Team. Die beweisen das ja jetzt. Ne? Das Team war wirklich gut, das hätte man ausreichend budgetieren können, müssen. Das hätte man arbeiten lassen können. Wie gesagt, Kalima-Nachfolger und mehr. Und die Firma Opel hätte ganz anders dargestanden.
Ja. Ich glaube, Hans-Wilhelm Gebs selber, der hadert auch mit der Opel-Zeit.
Also mit naja, der hat ja auch drunter gelitten.
Ne? Genau, genau, ja.
Der hat ja auch häufig genug seine Stimme gegen seine Mutter erhoben und gesagt, lass uns das doch anders machen. Intern, manchmal sogar extern. Er hat ja auch gekämpft bis zum Letzten, muss man wirklich sagen. Also ohne Hans-Wilhelm Gebs wäre selbst das, was Opel letztendlich geschafft hat, nicht zusammengekommen. Er hat gedrängt, gemacht, geschoben. Er war ein echter Kämpfer.
Das stimmt. Was ich wahnsinnig interessant finde in Ihrem Lebenslauf ist, dass Sie, glaube ich, viermal zwischen Industrie und Zulieferer gewechselt haben.
Ja.
Also Magna ist natürlich auch schon fast Hersteller, aber und nicht so Kleinteile Zulieferer oder Einzelteile Zulieferer, aber trotzdem ist es ja Zulieferer der großen Industrie. Was ist einfacher?
Das war übrigens den jeweiligen neuen Mitarbeitern, Kollegen, Vorgesetzten nicht immer sehr lieb. Hm. Weil ich natürlich genau wusste, was die anderen wollen.
Ja.
Ja. Ja. Als ich zu Steinhammer Puch kam, war das kein Problem. Ja. Denn dort hatten wir keine Konkurrenz. Aber hinterher, zum Beispiel bei Opel, zweiten Mal bei Audi, auch bei der Rückkehr zu Magna, war es nicht so ganz einfach. Und ich bilde mir ein, ich konnte kein Geheimwissen mitbringen, denn macht man das nicht. Ich bin nicht mit einer Schatulle voller Unterlagen gekommen. Dann gesagt, lasst uns mal das und das probieren.
Kollege Lopez. Da.
Naja.
Also welche Seite ist einfacher zu bedienen? Also Zulieferer, ich glaube aus heutiger Sicht.
Also aus heutiger Sicht auf keinen Fall beim Zulieferer.
Ja.
Ja? Denn durch die Probleme, die OEMs momentan haben, ist es so, dass der Zulieferer unter einem Druck steht, den es in dieser Form noch nie gegeben hat.
Mhm.
Ja. Es sei denn, man hat Dinge, die andere nicht haben. Ich sage mal Viscokupplung. Damit haben wir gutes Geld verdient.
Ja.
Nicht übermäßig, aber das war ein gutes Geschäft. Magna lebt nach wie vor gut von den Pressen. Magna lebt im Prinzip von einem extrem gut organisierten Shopfloor, wie es immer bei denen heißt. Also die Magna-Organisation auf Betriebsebene ist großartig und durch nichts zu verbessern. Also denen geht es zum Teil gut. Aber die haben natürlich auch Einzelgesellschaften, die nur rote Zahlen schreiben. Seit Jahren und nicht in schwarze Zahlen kommen.
Glauben Sie, es wird in Zukunft besser? Ich glaube nicht.
Glaube ich nicht. Zumal wir jetzt durch die zwangsweise Einführung der Elektromobilität leider von Andries noch im Hintergrund angeschoben, sodass der Automobilindustrie gar keine Argumente mehr übrig geblieben sind zum Schluss. Denn jeder hat gesagt, guckt euch doch Volkswagen an. Warum machen die das dann? Da muss das ja Sinn machen. Also er hat meiner Ansicht nach der europäischen Automobilindustrie damit keinen Gefallen getan. Wird jetzt vorher hinter vorgehaltener, jetzt hinter nicht mehr vorgehaltener Hand natürlich als Argument verwendet. Aber dadurch kommt eine völlige Umstrukturierung der Automobilindustrie auf uns zu, wo man schon vor 5 Jahren, glaube ich, oder 6 Jahren in einem meiner Vorträge über Elektromobilität gesagt habe, der größte strategische Fehler, den die europäische Automobilindustrie gemacht hat bei der Umstellung auf Elektromobilität, ist, dass man nicht selbst in die Batterieforschung und Produktion eingegangen ist. Wenn ich noch denke, der Matthias Müller, damals zwischenzeitlich Chef von Volkswagen, hat ja immer gesagt, wir sind ja nicht so dumm und stellen Batterien selber her. Heute würde ich mal sagen, wir waren so dumm und haben Batterien nicht selber hergestellt.
Heute der Kern der Branche eigentlich. Ne? Das größte Zukunftspotenzial liegt in der Batterie.
Ja. Motoren kann ich von Siemens beziehen, von Bosch. Da habe ich hervorragende Entwickler. Ja. Und was ja viele gar nicht wissen, in der reinen Batterieforschung sind wir zum Beispiel in Deutschland durch die Fraunhofer-Gesellschaft an vorderster Front gewesen. Anstatt dorthin zu gehen und sagen, was habt ihr für Entwicklungen gemacht? Welche können wir umsetzen? Welche sind seriennah? Welche sind später erst als Zukunftsprojekte aufzusetzen? Lasse ich das alles laufen? Die Fraunhofer haben, ich weiß nicht, wie viele Patente, wie viele Veröffentlichungen gemacht. Das hätte man noch ausnutzen müssen. Leider nicht geschehen. Jetzt kommt man endlich drauf, dass man in Salzgitter zum Beispiel auch Batterien machen könnte.
Ja.
Vertane Jahre, leider.
Ja. Mal gucken, wie sich es weiterentwickelt.
Ja.
Wir kommen zur letzten Frage. Die letzten 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher, das ist fast das Thema, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie es verfahren?
Ja, muss ich Sie auf einer Rennstrecke verfahren?
Nein, Sie können fahren, wo Sie wollen.
Nein. Die letzten 50 Liter Sprit würde ich dazu nutzen, um nach Süden, nach Oberwaltersdorf zu fahren, wo wir ein kleines Apartment besitzen in einer wunderschönen Gegend. Und da würde ich dann den Rest des Lebens verbringen, denn eine solche Wohnung könnte man nicht mehr heizen. Ja. Es würde wahrscheinlich auch nicht ausreichend Strom geben, um sie zu beleuchten. Ja. Und dann würde ich dann hinterher gucken, dass sie den Grund von dem Haus in Kartoffelacker umbauen. Und dann wäre ich zufrieden.
Welches Auto wird vor der Tür stehen?
Naja, ich habe 50 Liter Benzin, also muss es ein Verbrenner sein. Also ich glaube, das wäre dann ein Audi A4.
Okay.
Denn ich möchte ankommen.
Ja. Alles klar. Herr Professor Stockmann, herzlichen Dank.
Na, es war mir eine Freude.
Das war Professor Jürgen Stockmar mit dieser Geschichtsstunde über den Allradantrieb bei Audi. Und ich glaube, nichts hat das Image der Ingolstädter mehr geprägt als 4 angetriebene Räder. Toll, wenn man im Rückblick dann so viel dazu beizutragen hatte. Ein bisschen was zu eurer Unterhaltung kann ich auch noch beitragen, wenn ihr zum Beispiel auf meinen YouTube-Kanal schaut. Da habe ich neben dem Podcast noch zahlreiche weitere Videos und Gespräche, die euch vielleicht interessieren können. Ich habe ihn in den Shownotes nochmal verlinkt. Wir hören uns hier aber in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.